600.000 Exemplare umfasst die Auflage. Damit ist sie ein echter Bestseller, die erste Sozialenzyklika von Papst Benedikt XVI.
Habemus Papam.
Neka Tungalika. Unity in diversity.
Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, and a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers.
Liebe Brüder und Schwestern, gestern wurde meine neue Enzyklika Caritas in Veritate, Liebe in der Wahrheit, veröffentlicht.
In Freiburg begrüße ich nun Erzbischof Robert Zollitsch, den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Herr Erzbischof, die Enzyklika erscheint im Original in lateinischer Sprache der katholischen Tradition entsprechend. Um Probleme mit Finanzderivaten geht es da, um Steuerparadiese. Was heißt denn eigentlich Globalisierung auf Lateinisch?
Da muss ich selber passen, denn ich habe den lateinischen Text noch nicht. Insofern haben die auch selber in Rom danach suchen müssen, die entsprechenden lateinischen Begriffe zu finden.
Der Papst fordert eine echte politische Weltautorität. Wer soll das sein?
Ja, es geht darum, dass die Welt durch die Globalisierung eine große Einheit geworden ist. Wir gehen immer mehr einer Weltgesellschaft entgegen und da braucht es Leitplanken etwa für die Finanzflüsse, da braucht es Leitplanken für die Gestaltung der Wirtschaft im Sinne der sozialen Marktwirtschaft und da muss jemand da sein, der für diese Leitplanken sorgt. Deswegen verlangt der Papst eine Art Weltregierung, eine Gremium, das Verantwortung dafür trägt und diese Verantwortung auch wahrnehmen kann und dazu die entsprechenden Vollmachten hat. Man kann hier wirklich daran denken, wie die Vereinten Nationen weiterentwickelt werden im Sinne einer Weltregierung, die die Gesamtverantwortung trägt und wahrnimmt und dann auch die entsprechenden Kompetenzen und Vollmachten hat, das durchzusetzen.
Herr Erzbischof, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend hierher gefunden haben. Das ist nicht selbstverständlich, denn samstagabends könnte man viele Dinge tun. Wenn ich das richtig sehe, dann vermute ich, dass der ein oder die andere heute Abend eventuell das erste Mal da ist. Gehe ich richtig in deinen Namen? Darf ich mal sehen, wer hier heute Abend das erste Mal da ist? Okay? Herzlich willkommen. Sie stoßen mitten rein ins Wespennest. Denn wir studieren seit 2 Tagen eines der wichtigsten und aktuellsten Themen, das wir momentan in der Presse und in den öffentlichen Medien behandelt wird. Leider nicht so sehr in den Massenmedien. Das sind die Medien, mit denen wir meistens abends uns abmühen, um zu verstehen, was auf der Welt passiert und eigentlich nicht mehr Informationen bekommen, als dass wieder irgendwo eine Bombe hochgegangen ist oder dass wieder irgendwo ein Krieg gegen das andere Volk sich stattfindet und Probleme und Krisen über Krisen oder über Krisen. Das ist so die Kernbotschaft der Massenmedien. Und das ist nicht ohne Grund so. Denn ich habe schon in meinen vorigen Themen Ihnen gezeigt, dass die Krisen sein müssen, damit Menschen sich öffnen für eine Transformation. Heute Abend werden wir ein Thema studieren, das ans Eingemachte geht. Vor einigen Monaten, eigentlich war es, wenn ich genau bin, schon über ein Jahr her, als ich in einer Bäckerei stand und wollte Brötchen kaufen. Und ich dachte mir nichts dabei, es war auf dem Weg nach Hause. Normalerweise backen wir unser Brot selber oder Brötchen. Hat viele Vorteile, schmeckt besser, nährt besser. Aber da musste es schnell gehen und ich wollte ein paar Brötchen kaufen und dann sah ich plötzlich eine Art Werbeflyer, so als wir sie in die Hand bekommen haben, der Bäckerei, die dort die Brötchen verkauft. Und meine Augen waren sofort auf diesen Flyer gerichtet. Da war nämlich eine Schlagzeile, die hat meine Augen sofort magisch angezogen. Da stand drauf: Nichts als die Wahrheit. Und ich habe in meinem Leben noch nie eine Bäckerei, ich habe viele Werbungen gesehen, wirklich. Aber ich habe noch nie eine Bäckerei, die für ihre Brötchen und für ihre Brote geworben hat mit nichts als die Wahrheit. Ist doch interessant, oder? Und ich habe mir am Kopf gekratzt und stand dort, bevor ich dann meine Bestellung aufgab, und ich habe mir die Frage gestellt: Wo ist der Bezug von nichts als die Wahrheit zu den Brötchen? Das macht doch neugierig, oder? Dann habe ich mir den Flyer in die Hand genommen und geguckt, gibt es hier irgendeine Verbindung zwischen nichts als die Wahrheit und diesen Brötchen, die ich jetzt kaufen will? Und dann fand ich es, eine kleine Zeile, wo garantiert wird, dass die Vollkornbrötchen nichts anderes sind als Vollkorn. Nichts als die Wahrheit. Nun, warum das interessant ist, ist Folgendes, das wissen Sie vielleicht nicht, dass heute in Bäckereien das Prädikat Vollkorn auf jedes Brötchen gegeben werden darf und auf jedes Brot, das mindestens ein Gehalt von 10% Vollkornmehl enthält. Haben Sie das gewusst? Also so Vollkorn ist nicht alles, wo Vollkorn draufsteht. Wenn Sie heute eine Verkäuferin fragen in der Bäckerei, ist das Vollkorn? Ich hoffe, jetzt ist keine hier. Ist das Vollkorn? Dann antworten Ihnen die meisten Verkäuferinnen, ja, das sind ganze Körner drin. Und damit man manchen Verkäuferinnen nicht sie bloßstellt, vor anderen oder vor sich selbst, kauft man dann die Brötchen. Aber eine gute Ausbildung würde auch nicht schlecht sein, was Vollkorn bedeutet. Vollkorn bedeutet, dass der gesamte Inhalt des Mehles 100% Korn plus Schale sind. Das heißt, nicht raffiniert, nicht von Menschen behandelt und nicht von Menschen so modifiziert, dass was fehlt in dem Korn? Jetzt müssen die was sagen, die ein bisschen sich auskennen. Gut, stopp, ich habe den Vortrag. Diese Raffinierung dieses Korns hat das Problem, dass der gesamte Vitamin B-Komplex fast fehlt. Vitamin B. Bibel. Leser wissen mehr. Nichts als die Wahrheit. Meine Frage an Sie ist heute Abend, bevor wir anfangen, und das möchte ich von Ihnen wissen, bevor wir anfangen: Wie viel Wahrheit interessiert Sie? Mit wie viel Wahrheit sind Sie zufrieden in Ihrem Leben? Darf es 10% sein? Oder 20? 50? Halbe, halbe? Nein, das ist eine ernste Frage. Ich meine es ernst. Es ist keine Scherzfrage. Wie viel Wahrheit darf es denn sein? 80%? 3%? Habe ich das gerade richtig gehört? 3%? Falsche Veranstaltung. Nächsten Raum bitte. Die Frage ist ernst. In wie viel, ich meine, wenn wir Brötchen kaufen und wirklich überzeugte Personen sind, die überzeugt davon sind, dass ein Vollkornbrötchen gesünder ist und mir Nährwerte gibt, nicht mehr die Nährwerte aus dem Körper herausziehen, dann frage ich, ist das Vollkorn? Wissen Sie, dass das Thema, der Paulus behandelt hat, im Brief an die Hebräer, die Christen damals, die konvertiert waren vom Judentum zum Christentum, er sagt, ihr, die ihr schon alle längst Lehrer sein solltet, solltet aufhören damit, Milch zu trinken oder Milchbrötchen zu essen, sondern ihr solltet schon lang feste Speise, bei Vollkorn muss man mehr kauen. Die Verdauung dauert etwas länger, aber die Nährwerte garantieren Gesundheit. Und weil es heute um ein Thema geht, wo ich nicht bereit bin, unter 100% zu fahren, möchte ich Sie einladen, für einen stillen Augenblick mit mir den einzuladen, der sagt, ich bin die Wahrheit. Sie dürfen sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, wir kommen heute Abend an diesem dritten Thema zu dir, den wir nicht sehen. Aber du dich sichtbar gemacht hast in einer Person namens Jesus Christus, der den Anspruch erhoben hat, der Weg, die Wahrheit und das Leben zu sein. Wir haben das studiert in den letzten zwei Abenden. Heute Abend, Herr, bitten wir dich, auch wenn wir dich nicht ganz kennen, gib uns nicht weniger als die 100%. Wir wissen, dass nicht wir die Wahrheit sind. Und ich bekenne dir vor allen hier, ich habe keine Wahrheit und ich bin auch nicht die Wahrheit. Aber du hast die Wahrheit. Hilf uns bitte. Schenke uns Konzentration. Schenke uns die Fähigkeit der Analyse und des Vergleichs, des Nachdenkens und das, was wir hören, sehen, verdauen und Entscheidungen daran treffen. Ich danke dir dafür, dass du mit uns sein wirst. Amen. Beeindruckende Bilder, die wir gerade auf dem Video gesehen haben. In dem Heute-Journal gesagt wurde, dass der Papst eine Weltregierung fordert, eine echte Weltautorität. Und ihm die Frage gestellt wird in der Öffentlichkeit, wer soll das denn sein? Und die Antwort kommt, man könnte sich schon vorstellen, dass die UNO weiterentwickelt wird zu einer Form der Weltregierung. Gestern habe ich gezeigt, dass das Weltethos eigentlich sehr deutlich klar macht, dass es eine Herausbildung ist eines neuen Wertekodex, der Verbindlichkeitscharakter hat für alle Menschen, alle Religionen, alle Kirchen, alle nicht- und sonstige Weltanschauungen. Und ich habe gestern gezeigt, dass sich mehr und mehr eine Form herausbildet von Einheit, die ganz deutlich den Charakter einer Weltreligion hat. Und ich habe gestern gezeigt, wer immer mehr in die Position, langsam in die Position rückt und den Anschein erweckt, dass er das Verständnis hat, dass er die geeignete Person ist, diese Einheit zu garantieren, die letztendlich zum Weltfrieden führen soll. Denn das ist das große Ziel, Frieden und Sicherheit. Das Gründungsziel der Vereinten Nationen, das Ziel mittlerweile jeder Religion, das Ziel aller kirchlichen Einigungsbestrebungen, Friede und Sicherheit. Wir haben studiert, dass Jesus sagt, Meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt ihn gibt. Weltfrieden. Wir haben die Unterschiede herauskristallisiert, worin sich diese beiden Formen des Friedens unterscheiden. Wer das versäumt hat, kann das gerne auf DVD, wie schon gesagt wurde, nachvollziehen. Es gibt einige Informationen, die dann noch weiter gehen als das, was ich hier sage. Bevor Papst Benedikt, ehemaliger Kardinal Ratzinger, zum Papst wurde, hatte sein Vorgänger schon in der Öffentlichkeit folgenden Satz gesagt, beziehungsweise wurde über ihn das berichtet. Es war ziemlich am Ende seines Pontifikats, es war am 01.01.2004. Und da wird berichtet in der netzzeitung.de, da heißt es, der Papst forderte eine neue internationale Weltordnung, die adäquate Lösungen für die Probleme von heute entwickelt. Wenn ich da war, das war in gewisser Weise unser Basisthema am ersten Abend, wo deutlich wurde, aufgrund von globalen Krisen brauchen wir eine globale Lösung. Die globale Lösung ist globaler Frieden und globale Sicherheit, aber diese globale Frieden und Sicherheit bedarf eines globalen Friedens erst unter den Religionen, bevor es unter den Nationen ist. So Hans Küng, der Begründer des Projektes Weltethos. Und dann heißt es, diese internationale Ordnung muss auf dem Fundament der Vereinten Nationen geschehen. Nun, das Problem ist, liebe Freunde, dass die wenigsten Menschen sich damit beschäftigen, was ist das ideologische Fundament der Vereinten Nationen? Nicht, was machen sie dort bei ihren Sitzungen? Da reden sie. Das ist das, was man lernt, wenn man Politik studiert. Reden. Nun, was ist die Grundbasis der Vereinten Nationen? Denn darauf soll die internationale Weltordnung gefußt und gegründet werden. Sein Nachfolger dann, im vierten Jahre seines Pontifikats, wird im Tagesanzeiger im Juli berichtet über seine letzte Enzyklika, die er schrieb, Caritas in Veritate. Das ist das Thema von heute Abend. Darf ich mal fragen, wer diese Enzyklika schon mal in der Hand hatte? Darf ich mal fragen, wer sie schon mal gelesen hat? Gut, dann sind Sie heute Abend hier richtig. Und da heißt es hier im Tagesanzeiger gegen die Finanzkrise. Die meisten Menschen glauben, weil es so in der Öffentlichkeit präsentiert wird, wie wir auch vorhin in diesem Schnitt gesehen haben, dass die Enzyklika eine Sozialenzyklika ist, die primär auf die Finanzkrise gerichtet ist und um einen Appell in sich hat, gerechter mit dem Geld umzugehen. Also eine Enzyklika, die sich in großen Teilen mit Finanzfragen beschäftigt. Das war meine Information, die ich hatte aus den Massenmedien. Ich habe dann diese Enzyklika mir aus dem Internet runtergeladen und habe sie durchgelesen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht durchgelesen, ich habe sie kreuz und quer gelesen, ich habe sie vorwärts und rückwärts gelesen. Ich wollte wissen, was steht in diesem Dokument? So wie wenn man Brötchen aufmacht. Draußen steht Vollkorn drauf und ein Bäpper und innen drin zeigt sich das, ob das Vollkorn ist. Also, ich wollte wissen, was ist es? Und hier hieß es dann über diese Enzyklika gegen die Finanzkrise. Papst Benedikt fordert eine Weltregierung. Und dann heißt es hier, um die Weltwirtschaft zu steuern, die von der Krise betroffenen Wirtschaften zu sanieren, eine Verschlimmerung der Krise und sich daraus ergebenden Ungleichheiten vorzubeugen, um eine geeignete, vollständige Abrüstung zu verwirklichen, die Sicherheit und den Frieden zu nähren. Hier sind die zwei Wörter wieder. Sicherheit und Frieden. Frieden und Sicherheit. Wie Paulus vor 2000 Jahren sagte, es kommt die Zeit, wo die Menschen nur noch sagen werden, Frieden und Sicherheit. Den Umweltschutz zu gewährleisten und die Migrationsströme zu regulieren, das ist ein langer Satz mit 10 Kommas, ist das Vorhandensein einer echten politischen Weltautorität, wie sie schon von meinem Vorgänger, dem seligen Papst, Johannes, dem 23. ausgesprochen wurde, dringend nötig. Nun, alle, die jetzt schon da waren, können jetzt von 1 nach 2 zählen. Professor Hans Küng, der Begründer des Weltethos, der Neuformulierung des Weltethos, sagt, eine weltpolitische Sicherheit, eine weltpolitische Autorität, eine Weltregierung kann nur existieren, wenn es vorher was gibt. Nur zur Erinnerung kurz. Wenn es das Gleiche gibt auf der Ebene der Religionen. Er sagt, zuerst müssen die Religionen das alles abarbeiten und dann kann es eine politische Einheit, Regierung, eine politische Harmonie geben. Das heißt, alles, was auf der politischen Ebene passieren muss, damit Frieden und Sicherheit gewährleistet ist, muss zuerst auf der religiösen Ebene stattfinden. Wenn es hier also heißt, und der Papst fordert eine weltweite politische Autorität, muss es zuerst jemanden geben, der die religiöse Prozesse autoritativ steuert und lenkt. Eine sozusagen eine religiöse Weltautorität. Darüber ging der letzte Abend in gewisser Weise. Dann wurde ich aufmerksam auf ein Datum. Denn nämlich die Enzyklika wurde veröffentlicht genau ein Tag, am 29.06.2009, ein Tag vor dem G8-Gipfel. Das war perfekt getimt. Worum ging es auf diesem G8-Gipfel? Wer hat das verfolgt? Es ging primär um die neue Weltwährung. Und hier sehen wir Dmitri Medvedev, ich hoffe, ich sage das richtig, im Bild. Und er hält hier was in die Kamera. Und das, was er in die Kamera zeigt und diese Sache, was ich jetzt anspreche, habe ich sehr ausführlich behandelt auf den DVDs. Er präsentiert hier der Weltgemeinschaft die neue Weltwährung. Und zwar als sozusagen als Prototyp. Das heißt nicht, dass die neue Weltwährung genauso aussehen wird und dass es genauso sein wird. Aber ein Großteil auf diesem G8-Gipfel handelte genau darum, um dieses Thema. Und da ich mir die Dinge gerne genau anschaue und ab und zu die Brötchen aufschneide, bevor ich reinbeiße, habe ich mir diese Währung genau angeschaut. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann von da hinten. Soll ich mal einen nach vorne gehen? Nein. Dieser Prototyp, diese symbolhafte Währung, dieses symbolhafte monetäre System, das er in seiner Hand hält, trägt den Namen Unity in Diversity. Einheit in der Vielfalt. Ist ein interessanter Name für eine Weltwährung, oder nicht? Ich meine, Euro, Dollar, Yen, Franken, das sind bekannte Worte. Aber Unity in Diversity ist doch schon ein bisschen seltsam. Nun, so soll die Währung auch nicht heißen. Das ist ein Arbeitstitel. Das heißt, mit anderen Worten, die Weltwährung soll genau das zum Ziel haben, nämlich die Einheit unter den einzelnen finanziellen, monetären Systemen der Welt zu begründen und zu formulieren und zu realisieren. Einheit in der Vielfalt. Es geht um den Plan einer neuen, weltweit gültigen monetären System. Ich habe in der vorigen Serie der Neuen Weltordnung darüber ausführlich gesprochen. Ich behandle das nur mit einer Folie und dann gehen wir weiter zurück zu dem Punkt. Ich möchte den Exkurs, weil ja, Caritas in Veritate hat tatsächlich einige Zitate zum Thema Finanzen. Das stimmt. Es geht tatsächlich auch auf einigen wenigen Abschnitten in dieser Enzyklika um die Gerechtigkeit im Umgang mit Geld. Stimmt. Deswegen möchte ich das ganz kurz behandeln. Ein Tag, nämlich bevor diese vorgestellt wurde, wurde die Enzyklika herausgegeben. Nun, ganz kurz, was sehen wir auf diesem Prototyp von monetärem System, dieser neuen Weltwährung? Da sehen wir auf der einen Seite, sehen wir hier eine Goldmünze, da steht drauf Unity in Diversity. Dann sehen wir hier die 1, also als wie 1 Euro, die Einheit 1. Und da sehen wir 5 Einser hintereinander. Diese 5 Einser hintereinander sollen andeuten, diese 5 Kontinente, die sich einigen werden in einem monetären System. Wir sind mitten im Prozess dabei, wer das noch nicht weiß. Aber das behandle ich heute Abend nicht. Es ist eine Frage der Zeit, bis das neue weltweite monetäre System greift. Es wurde schon präsentiert 2009 auf dem G8. Nun, die Rückseite ist interessant. Denn auf der Rückseite, kurze Frage, kann man das ein bisschen sehen? Okay, der DVD ist es gründlich und sichtbar. Da steht United Future World Currency, also die zukünftige Einheitsweltwährung. Und interessant ist, dort ist ein Globus. Und an diesem Globus sind 5 Blätter, die sich vereinen in einen Baum. Das heißt, da ist ein Baum sichtbar und diese Zweige sind nicht Zweige, sondern diese Zweige sind 5 unterschiedliche Blätter, wie zum Beispiel ein Ahornblatt, ein Eichenblatt, ein Blatt von einem Gummibaum, soweit ich weiß, und noch 2 andere Blätter, die sich mir entziehen. Ich bin jetzt kein Gärtner oder sonst was, das interessiert mich nicht so tief. Ich habe mich gefragt, okay, was symbolisiert das? Und ich habe nachgeforscht bei dem Designer, ein italienischer Doktor für diesen Bereich, und der hat das entworfen und vorgelegt im G8-Gipfel. Und dieser Baum, so heißt es, stellt den Lebensbaum dar. 5 Blätter, weil nämlich von jedem Kontinent die typische Baumpflanze genommen wird, die diesen Kontinent repräsentiert, Eiche, Gummibaum oder Ahorn und so weiter. Und diese 5 Kontinente, die in diesen 5 Blättern dargestellt werden, vereinen sich, und die offizielle Aussage zu diesem Design heißt, dieser Baum stellt den Lebensbaum dar. Und das ist interessant. Denn der Lebensbaum ist ein Begriff, der kommt aus der Bibel. Da können wir dran wackeln, wie wir wollen. Der Lebensbaum ist eine Terminologie, die kommt direkt aus dem ersten Buch der Bibel und aus dem letzten Buch der Bibel. Da kommt der Lebensbaum noch einmal. Am Ende des Abends werde ich diesen Text zitieren. Aber wozu galt der Lebensbaum? Der Lebensbaum war das, was dem Menschen garantierte, dass er das Leben hat. Es ist interessant, in dem Kontext dessen, was ich schon in meiner vorigen Serie gezeigt habe, dass die Bibel davon spricht, dass der Zeitpunkt kommt, wo kein Mensch mehr kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er hat das Markenzeichen des Tieres. Das ist ein interessantes Thema, aber das werde ich nicht behandeln heute Abend. Die Frage ist, worum geht es in Caritas in Veritate? Übersetzt, Liebe in der Wahrheit. Wir sind hier beim Vollkornbrötchen. Nichts als die Wahrheit. Neue Gebote für eine neue Welt. Eine neue Weltordnung erfordert ein neues Gesetzessystem. Nicht nur ein einheitliches monetäres System, sondern ein neues Gesetzessystem. Wer sagt das? Niemand anders als dieser Mann. Wer ist das? Ehemaliger deutscher Bundeskanzler Helmut Schmidt. Keine unwichtige Person. Er ist Berater von den meisten großen Politikern in dieser Welt. Und mich interessierte plötzlich, als ich etwas suchte, eigentlich ganz was anderes suchte im Internet, stolperte ich über diese Schlagzeile. Neue Gebote für eine bessere Welt. Und meine Ohren klingelten. Neue Ordnung, neue Gebote, neues Gesetzessystem. Aha, Weltethos. Und dann schreibt hier dieser Text in der Westen.de mit der Überschrift Neue Gebote für eine bessere Welt. Mit einem eindringlichen Appell an ehemalige Amtskollegen in aller Welt setzt sich der Altbundeskanzler für die allgemeine Erklärung der Menschenpflichten ein. Das Ziel ist eine weltumspannende Moral, eine globale Kultur der Verantwortlichkeit. Neben Menschenrechten sollen Menschenpflichten formuliert werden. So, wer hat den Begriff Menschenrechte schon mal gehört? Dumme Frage. Brauchen wir nicht die Hand heben? Jeder. Das ist das Thema seit Jahrzehnten. Menschenrechte. Das ist nämlich einer der Gründe, warum die UNO, die Vereinten Nationen, gegründet wurden. Die Gewährleistung und die Sicherung des globalen Friedens und globaler Sicherheit durch Menschenrechte. Und jeder, der sich in seinem Recht verletzt sieht, jeder in dieser Welt, egal wo er lebt, ob politischen Recht, sonstige in seinem Recht verletzt sieht, Verfolgung, in irgendwelchen Werten, sei es durch die Scharia oder andere Gesetze, die die Menschenrechte verpflichten, wird seit Jahren dafür gekämpft, dass jeder Mensch das Recht hat, behandelt zu werden wie ein Mensch. Das sind die Menschenrechte. Was ganz Neues und was es in den letzten Jahren noch nie gab, ist der Begriff Menschenpflichten. Wer hat das schon mal gehört? Okay, ein, zwei. Was sind das? Was meint es? Scheinbar, es ist nicht das Gleiche, was hier Helmut Schmidt sagt und appelliert an alle ehemaligen Kollegen. Scheinbar sind die Menschenpflichten nicht das Gleiche wie die Menschenrechte. Ist das einleuchtend? Sonst bräuchte man keinen neuen Begriff. Das heißt, man will sagen, wir brauchen global ein neues, weltumspannendes Regelwerk, wozu der Mensch verpflichtet ist. Wir sind beim Weltethos, denn darum geht es beim Weltethos. Das ist das, was Immanuel Kant schon vor über 200 Jahren sagte. Handle so, dass die Maxime deines Willens zu jeder Zeit für alle Menschen ein verbindliches Gesetz formulieren könnte. Der kategorische Imperativ. Nun, und jetzt achten Sie mal auf was. Ich habe Ihnen gestern diese Organisation vorgestellt, die auf dem weltreligiösen Sektor das gleiche ist wie auf dem politischen, die Vereinten Nationen. Diese Organisation, die auch eine Schwesterorganisation der Vereinten Nationen ist, namens United Religions Initiative, also diese Religionsinitiative, die hat ein Dokument verfasst, das nennt sich sehr kompliziert. Aber ich muss es lesen, weil es so aussagekräftig ist. Dieses Dokument heißt International Law, Religion and Law, Integration Our Wisdom Traditions into International Law. Also in diesem Dokument geht es um Religion und Gesetz, nämlich wie die Weisheit aller Religionen und Traditionen in das internationale Gesetz integriert werden kann. Das heißt, staatliche Gewalt und religiöse Überzeugung, wie diese harmonieren können. Und dann heißt es hier, Zitat, Entschuldigung, eine Beratung von rund 60 Religionsgelehrten, Juristen und führenden Denkern und Politikern fand vom 3. bis 7.10.2010 über das Thema Glauben in Kuala Lumpur statt. Nun, Sie wissen genauso wie ich, dass in den letzten Jahren Hunderte und Tausende solcher Treffen existierten. Ist nicht erwähnenswert. Alle Nase lang treffen sich Philosophen, Theologen, führende Denker und Politiker. Aber was neu ist, liebe Freunde, was es vorher noch nie gab, sind solche internationalen Treffen, wo Juristen dabei sind. Wofür ist ein Jurist zuständig? Für Gesetze. Jetzt lesen wir aus diesem Dokument. Dieser Plan, der hier beraten und verabschiedet wurde, sagt oder beziehungsweise nennt sich Global Action Plan, also der globale Handlungsplan. Und das heißt, Zitat, dieser globale Handlungsplan soll eine gemeinsame Ethik definieren und Vorschläge erarbeiten, wie dieses Ziel besser in die Arbeit der Vereinten Nationen, einschließlich ihrer verschiedenen Agenturen und anderen internationalen, globalen und regionalen Institutionen und relevanten rechtlichen Institutionen wie Gerichten integriert werden können. Hässlicher Satz, furchtbar lang und kaum zu verstehen. Nochmals. Dieser Plan soll eine gemeinsame Ethik definieren, das haben wir verstanden. Und es soll in allen Agenturen, in allen internationalen, globalen und regionalen Institutionen, in allen relevanten rechtlichen Institutionen wie Gerichten integriert werden können. Nun, wozu ist ein Gericht zuständig? Um Urteile zu fällen, um Recht zu sprechen. Das heißt, ein Handlungsplan, wo es um die Ethik geht, um das ethische Verhalten von Menschen auf dieser Welt, dieser Handlungsplan soll Teil werden der juristischen Arbeit von Gerichten. Das heißt, Gerichte sollen sich in Zukunft damit befassen, ob ein ethisches Verhalten rechtens ist oder ob ein ethisches Verhalten nicht mehr juristisch vertretbar ist. Klingelt's? Noch nicht? Dann heißt es hier, dieser Handlungsplan soll die Idee eines allgemein akzeptierten Weltethos darstellen. Also, wir haben es jetzt gehört. Das Weltethos hat damit zu tun, nicht nur, dass wir sagen, wir fassen uns alle in die Hände und haben uns lieb, sondern es geht bei dem Weltethos darum, um eine Neuformulierung von Gesetzen und Geboten, siehe Helmut Schmidt, neue Gebote für eine neue Welt, für eine neue Ordnung, um ein neues Gesetzeswerk, das die ethischen, wie Küng sagt, Imperative, die ethische Handlungsmaxime eines Menschen, eines religiösen Menschen, steuert und die Gerichte darüber befinden sollen, ob dieses ethische Denken und Verhalten noch juristisch vertretbar ist oder nicht. Wissen Sie, was das bedeutet? Wir nähern uns mit kleinen Schritten, oder ich wage zu behaupten, mit großen Schritten, zurück hin zum Mittelalter, als es keine Trennung von Staat und Religion gab und der Staat sich das Recht rausnahm, Religion zu bewerten und wenn nötig juristisch zu sanktionieren. Oder umgedreht, wo die Kirche mit dem Staat so eins war, dass die Kirche darüber befunden hat, welche ethische, welche Glaubensüberzeugung vertretbar ist und welche nicht. Bis hin zum Scheiterhaufen. Klammer zu, zurück ins Jahr 2012. Dann heißt es hier, der globale Aktionsplan schließt Programme ein zur Stärkung der Rolle von Werten und Normen unserer philosophischen Traditionen in der Politik der Vereinten Nationen und anderen Organisationen sowie Kampagnen für die Billigung der Erklärung der Menschenpflichten. Klingeling, Helmut Schmidt sagte, wir brauchen neue Gebote für eine neue Welt. Menschenpflichten. Wir reden momentan im Weltethos nicht mehr über Menschenrechte. Wir reden im Jahr 2012 mittlerweile im Weltethos-Prozess über Menschenpflichten. Das heißt Pflichten, denen Sie sich verbindlich fügen müssen. Wer die letzten zwei Abende nicht da war, der kann mir vielleicht nicht ganz so das abnehmen, was ich jetzt sage. Ich habe das aber sehr gründlich belegt, dass es darum geht im Weltethos. Was bedeuten Normen? Das ist ein anderes Wort für Gesetze. Nämlich die Menschenpflichten. Und zwar als Grundsatz auf internationaler Ebene. Können wir bis hier folgen? Gut. Die UN-Hochkommissarin Mary Robinson sagte 2009 Folgendes. Sie wurde zitiert auf der Internetseite des Projektes Weltethos. Dort habe ich dieses Zitat weggenommen, habe es gesucht im Kontext und habe gefunden dieses Dokument, aus dem das Zitat kommt. Seine Ansprache von den Vereinten Nationen, da sagt sie, wir brauchen keine weiteren Deklarationen und Verpflichtungen. Es ist alles schon formuliert und verabschiedet. Was wir brauchen, ist viel prosaischer. Umsetzung, Umsetzung und noch einmal Umsetzung. Ich versuche das zu übersetzen. Sie sagt, die Menschenpflichten sind schon formuliert. Es bedarf keiner weiteren Deklarationen. Alles ist im Kasten. Sie sagt, was jetzt getan werden muss, ist diese Menschenpflichten, dieses Ethos, dieses Verhaltenskodex, diese Verhaltensregeln auf internationaler Ebene müssen jetzt umgesetzt werden. Nur damit Sie wissen, wo wir uns ungefähr befinden, rein weltpolitisch, rein weltethisch, auf welcher Ebene wir uns befinden, das war im Jahr 2009, wir schreiben heute das Jahr 2012. Übrigens, kurze Klammer auf, hat jemand den G8-Gipfel verfolgt, als Dimitri Medvedev, der ewige Zungenbrecher für mich, als er die Weltwährung vorgestellt hat? Hat jemand das verfolgt, welches Zeitfenster er angegeben hat, wann diese Weltwährung umgesetzt werden soll? Das ist nicht meine Aussage. Sie sagten, in einem Zeitrahmen zwischen 2012 und 2015. Ob das stattfinden wird, bitte mich nicht festnageln, sagen, der Taubert hat gesagt, und 2012 geht die Welt unter. Bitte, ich kann solche Zitate nicht brauchen. Ich glaube weder an den Maya-Kalender noch an den ganzen Hype, der hier gemacht wird in der Öffentlichkeit. Es hat alles ein Ziel, darüber vielleicht irgendein andermal. Aber interessant ist, dass hier der G8-Gipfel sagt, sie sehen in der Zukunft ein Zeitfenster zwischen 2012 und 2015 für diese sogenannte Weltwährung. Übrigens, nebenbei bemerkt, wer meine vorige Serie nicht kennt, diese soll nicht mehr ein monetäres Bargeldsystem sein, sondern ein bargeldloses System. Klammer zu. Was bedarf es? Umsetzung, Umsetzung, Umsetzung. Sagt hier Mary Robinson. Und die Frau ist nicht irgendjemand. Schauen wir uns Caritas in Veritate an und was diese ganze Sache, was wir jetzt studiert haben, damit zu tun hat, diese neue Gebote für eine neue Welt. Denn wir werden sehen, dass die Enzyklika Caritas in Veritate so viel sich behandelt mit ethischem Verhalten in Finanzproblemen. Aber der Rest hat eine klare Botschaft, nämlich die Grundlage zu bilden für ein neues Gesetzessystem. Caritas in Veritate und die Liebe zur Wahrheit. Schauen wir das an. Er schreibt, oder wer immer da mitgeschrieben hat an dieser Enzyklika, da heißt es in Artikel 34, jede Abgrenzung überwinden heißt, eine wirklich universale Gemeinschaft zu werden. Die Einheit des Menschengeschlechts, eine brüderliche Gemeinschaft jenseits jeglicher Abgrenzung. Also halten wir mal fest, Caritas in Veritate formuliert ein Plädoyer, das es heißt, um diese universale Gemeinschaft und Einheit zu erreichen, bedarf es die Überwindung jeglicher abgrenzenden Werte. Also alles, was abgrenzt, die Menschen voneinander oder überhaupt was ausschließlich ist, muss überwunden werden. Soweit erstmal. Nun, wir können die Enzyklika Caritas in Veritate nicht verstehen, wenn wir nicht das Dokument vorher lesen, Gaudium et Spes. Das ist eine Pastoralkonstitution, die auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren formuliert wurde. Und ich habe Ihnen schon gesagt, die bedeutendsten Konziltheologen seiner Zeit waren Josef Ratzinger und Hans Küng. Diese beiden Theologen waren einer der führenden Köpfe in diesem Vatikanischen Konzil. In diesem Konzil wurden die Pläne gelegt für die Zukunft, für die Identität der Kirche in der Zukunft. Und wir sehen jetzt, in den letzten Abenden habe ich das gezeigt, wie beide Konzilskollegen, beide die führenden Köpfe sind in Einheitsbewegungen, Weltethos, Projekt Weltethos und katholische Kirche, die das Gleiche formulieren und das gleiche Ziel haben. Nämlich, dass alle Menschen, habe ich gestern gezeigt, bitte, wer das nicht glaubt, nachschauen, dass alle Menschen, alle Religionen sich einreihen müssen in der katholischen Kirche. Egal wer, Buddhist, Hindu, protestantisch, alle müssen sich anschließen an diese Einheit, an dieser Werteeinheit. Dieses Dokument, das die Grundlage ist, wer Caritas in Veritate liest, weiß sofort in den Zitaten, sieht das, wer die Dokumente nebeneinander legt, dass dieses Dokument sehr viele Zitate und sehr viele Gedanken übernimmt aus diesem Gaudium et Spes, aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Deswegen zitiere ich es gerade. Dort steht, halten wir mal ein paar Informationen, was wir gerade machen, sind ein bisschen Informationen sammeln, bevor wir wieder die Dinge zusammenlegen. Da heißt es, da Sie, die Kirche, weiterhin Kraft Ihrer Sendung an keine besondere Form menschlicher Kultur und an kein besonderes politisches, wirtschaftliches oder gesellschaftliches System gebunden ist, kann die Kirche Kraft dieser ihrer Universalität ein ganz enges Band zwischen den verschiedenen menschlichen Gemeinschaften und Nationen bilden. Nur müssen diese, nämlich die Nationen, die Gemeinschaften, Religionen, sozialen Einrichtungen, ihr, der Kirche, Vertrauen schenken. Und ihr, der Kirche, wahre Freiheit zur Erfüllung dieser ihrer Sendung ehrlich zuerkennen. Puh. Dieser Satz hat es in sich. Mit anderen Worten wurde in den 60er Jahren formuliert auf dem Zweiten Vatikanum, dass die Kirche die einzige Instanz ist in dieser Welt, die gewährleisten kann, dass alle sozialen Einheiten der Gesellschaft, dass alle Religionen, alle Kulturen, alle Nationen nur wirklich ein enges Band finden können, wenn die Kirche diese Einheitsprozesse steuert und lenkt. Das ist eine gewaltige Aussage, liebe Freunde. Bitte notieren oder merken, wenn Sie einen guten Kopf haben. Ansonsten notieren Sie sich mit ein paar Stichworten, was hier gesagt wird. Wir kommen darauf. Dann heißt es hier, ich komme gleich zurück zu Caritas in Veritate, dadurch leistet sie Kraft ihrer göttlichen Sendung überall einen wichtigen Beitrag zur Festigung des Friedens, Weltfrieden, und zur Schaffung einer soliden Grundlage der brüderlichen Gemeinschaft unter den Menschen und Völkern. Hört sich alles ein bisschen sehr geschwollen und sehr hochtrabend an. Das ist halt Theologendeutsch und Dokumentendeutsch. Aber wenn wir uns da durcharbeiten und Zeit lassen, um das zu verstehen und das verdauen und kauen und sagen, was steht da eigentlich, kommen wir plötzlich zu erstaunlichen Erkenntnissen. Dass die Kirche im Prozess des Projektes Weltethos weltweit sagt von sich, sie ist die einzige Einheit und Instanz, die es gewährleisten kann, dass die Welt zum Frieden und zur Sicherheit kommt. Nichts anderes. Deswegen verstehen wir, was wir gestern studiert haben, dass die Kirche von sich behauptet, dass alle Menschen müssen Teil werden dieser brüderlichen Einheit. Nämlich, hören Sie zu, die brüderliche Gemeinschaft unter den Menschen und Völkern, nämlich die Kenntnis des göttlichen und natürlichen Sittengesetzes. Nun, was ist dieses Sittengesetz? Sittengesetz. Was ist ein Sittengesetz? Fragt sich Taubert und googelt und findet in Wikipedia, das wirklich bei Weitem nicht die beste Quelle ist. Aber ich nehme sie, weil die meisten sich heute darauf stützen. Deswegen, hören Sie mal, was ist Sittengesetz? Man kann ja nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Das Sittengesetz, Zitat, ist keine ausformuliert schriftlich niedergelegte Norm, sondern ein Ausdruck dessen, was in der Allgemeinheit und dem allgemeinen Rechtsempfinden nach, das heißt, der Mehrheit der Menschen einer Gemeinschaft als sittengemäß bzw. anstößig gilt. Insofern wird es als eine quasi kollektive Übereinkunft darüber, was für das Zusammenleben gesitteter Wesen verbindlich sein soll, stark durch die Ansichten der Gesellschaft und die dort vorherrschenden Moralvorstellungen geprägt. Es ist also einem steten Fluss unterworfen. Was ist das Sittengesetz? Es ist die Norm, die eine Gesellschaft formuliert, anhand ihres Empfindens, was gesittete Menschen noch duldsam ist im Verhalten und was nicht mehr duldsam ist. Das Problem an der ganzen Geschichte, und da hat schon Gustave Le Bon, der bekannte Psychologe, vor 80 Jahren gewarnt, oder sogar noch später, 70 Jahren, gewarnt und hat gesagt, das, was hier steht, die Gefahr. Das Sittengesetz hat ein Problem. Es ist nämlich ständigem Fluss unterworfen. Das heißt, wenn in einer Gesellschaft in 10 Jahren etwas anstößig ist, was heute nicht anstößig ist, dann muss die Mehrheit sich an diesem sittlichen Empfinden ausrichten. Ich drehe die Sache um. Wenn vor 50 Jahren etwas anstößig galt, kann sich das Sittengesetz so verändern in einer Gesellschaft, dass es nach 50 Jahren absolut kein Problem mehr ist. Okay, ich glaube, wir haben jetzt genug Fotos. Das bedeutet, nach 50 Jahren kann eine ganze Gesellschaft etwas vertreten, was sie vor Jahrzehnten als anstößig betrachtete und als nicht tragbar. Verstehen wir das? Das ist so wie die rote Liste bei Ärzten. Das bedeutet, wenn wir die Medikamentierung eines Problems, wir sehen ein Problem, wir diagnostizieren eine Krankheit und wir versuchen, diese Krankheit zu therapieren, dann steht in der roten Liste am besten das, was man da und in welchen Dosen und so weiter, ich bin kein Spezialist, ich muss vorsichtig sein, hier sitzen Ärzte, aber Fakt ist, und das sagte mir ein Arzt, das Problem ist, die Symptome und die Resistenzen des Immunsystems verändern sich im Laufe von Generationen. Wir können das sehen, dass heute Menschen in verschiedenen Bereichen nicht mehr so resistent sind. Während vor 30, 40 Jahren eine Dosis Antibiotika noch ein Erdbeben in uns ausgewirkt hat und plötzlich alles abstarb, was nicht in den Körper gehört, kann es sein, dass heute bei dieser Dosis Antibiotika der Körper nur noch, die Viren nur noch lachen. Wir sagen, gib mir mehr, zeig's mir. Her mit dem Stoff. Wir brauchen Antibiotika. Warum? Weil die Tiere und die ganzen Nahrungsketten und alles vollgestopft werden mit Antibiotika. Der Mensch wird dagegen resistenter. Und jetzt brauchen wir eine höhere Dosis. Was passiert mit den roten Listen? Die sagen, man braucht bei der Krankheit die und die und das und das und das. Nach Jahren verändert sich dieser Maßstab. So ist es mit diesem Sittengesetz. Das heißt, plötzlich finden wir uns in einer Gesellschaft wieder, die sagt, das ist schon okay. Wo vor 50 Jahren die Leute Kopf gestanden sind und haben gesagt, mach das aus. Heute machen wir das Fernsehen an und wir sehen vor unseren Augen Pornografie. Im öffentlichen Fernsehen. Und vor 30 Jahren hätte es einen Aufschrei gegeben. Heute sagt man, die Jugend. Das ist das Sittengesetz. Ich versuchte nur praktisch gerade zu sagen, was meint Sittengesetz? Okay. In Caritas in Veritate heißt es, dass die Gemeinschaft der Völker sollen unter diesem natürlichen Sittengesetz ein neues Regelwerk bekommen. Nun, wie viele verbindliche Werte hier drin sind, kann man sich an 5 Fingern abzählen. Dann gab es eine Zusammenkunft, das hat mich interessiert als Theologin, wurde berichtet im Zenit darüber. Und zwar eine theologische Kommission arbeitet von allen Vertretern verschiedener Kirchen und Religionen, arbeiten an einem neuen Verständnis des Sittengesetzes. Oh, meine Ohren wurden groß und ich las, woran arbeiten diese Herren? An einem neuen Verständnis des Sittengesetzes. Was klingelt uns in den Ohren? Thema 1, globale Transformation, ein neues Verständnis des Sittengesetzes. Und dort im Jahr 2008 war diese Nachricht überschrieben mit Theologenkommission nimmt das natürliche Sittengesetz in den Blick. Und dann heißt folgender Satz, ich kann hier nicht mehr darauf eingehen. Das Dokument trägt den Titel auf der Suche nach einer universalen Ethik. Oh, kennen wir das Thema. Ein neuer Blick auf das natürliche Sittengesetz. Das heißt, Theologen beraten sich mittlerweile mit führenden Denkern, gemeinsam mit Religionsvertretern und Politikern und mit Juristen, arbeiten an einem ethischen Verständnis, das einem natürlichen Sittengesetz unterliegt, das einem ständigen Fluss unterliegt. Können Sie mir bis hierher folgen? Ja oder nein? Das ist sehr wichtig, was wir hier gerade besprechen. Denn die meisten Menschen glauben, das hat mit mir alles nichts zu tun. Klappe zu, Fernsehen an, ich schaue Bonanza oder Dallas oder sonst was. Sie sehen, wann meine Zeit war. Nochmal zurück in dieses Dokument. In der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes sagten die Konzilsväter, es ist fast einmütige Auffassung der Gläubigen und Nichtgläubigen, dass alles auf Erden auf den Menschen als seinen Mittelpunkt und Höhepunkt hinzuordnen ist. Bitte fassen Sie diesen Satz und verdauen Sie ihn. Das heißt, die Gläubigen als auch die Nichtgläubigen sozusagen, die jetzt nicht sich zu einer Kirche, Konfession oder zu einer Religion bekennen, sind sich nach diesen Dokumenten einig, dass alles, was in diesem ethischen Prozess stattfindet, diese neue sittliche Verständnis, sich auf welchen Mittelpunkt und Ziel hinrichten muss. Auf welches? Auf den Menschen im Mittelpunkt. Wie nennt man sowas? Sie sagen es. Die große Kraft im Dienst der Entwicklung ist daher ein christlicher Humanismus. Das ist das Ziel. Ein humanistisches Sittengesetz, Menschenpflichten mit dem Mensch im Mittelpunkt. Nun, was das bedeutet, halten Sie noch ein bisschen durch. Zurück nach Caritas in Veritate, Kapitel 6, Artikel 78. Nur wenn wir daran denken, dass wir als Einzelne und als Gemeinschaft dazu berufen sind, als seine Kinder, Sie sprechen hier von Gott, zur Familie Gottes zu gehören, werden wir auch dazu fähig sein, ein neues Denken hervorzubringen und neue Kräfte im Dienst eines echten, ganzheitlichen Humanismus zu entfalten. Worum geht es in Caritas in Veritate? In dieser neuen Weltordnung, in dieser neuen ethischen, sittlichen Moralkodex. Es geht um ein Gesetzeswerk, wo der Mensch als oberste Norm wird in diesem Verständnis. Ist uns das bewusst? Was das bedeutet? Wenn Menschen die oberste Norm werden im Verständnis, was richtig und was falsch ist, am 22. März 1980 wurde ein Denkmal errichtet in dem Bundesstaat Georgia. Und dieses Denkmal nennt sich die Georgia Milestones. Schon mal davon gehört? Noch nie gehört? 1, 2 Leute? Okay. Und da wurde in 6 Sprachen der Welt wurde auf einem knapp, also wirklich einem großen, man sieht hier einen Menschen in der Nähe, damit man sieht, wie groß dieses Monument etwa ist. Sieht fast auf den ersten Blick aus wie Stonehenge. Und da wurden hier diese Steine, diese Tafeln errichtet. Und dort steht in Englisch natürlich, Spanisch, in Griechisch, Hebräisch, in Sanskrit und in, glaube ich, Esperanto. Stehen dort eine interessante Artikel. Da stehen einzelne Artikel und die kann ich nicht behandeln, selber suchen. Ich bin nur dazu da, sie anzutippen, anzustoßen. Dort steht, bitte machen Sie einen Park, parken Sie kurz Caritas in Veritate mit dem Humanismus als höchstes Ziel. Alles muss sich beim natürlichen Sittengesetz auf den Menschen ausrichten. Was das bedeutet für die Menschheit, bedeuten kann oder letztendlich bedeutet, wollen wir kurz ein bisschen studieren. Erhalte die Menschheit unter 500 Millionen Menschen in Balance mit der Natur. Erhalte die Menschheit in Balance mit der Natur unter 500 Millionen. Wie viele Menschen gibt es auf dieser Welt? 6,5 Milliarden Menschen zu viel. 6,5 Millionen Milliarden Menschen gibt es zu viel auf dieser Welt. Nach diesen Proklamationen, nach dieser Forderung. Das bedeutet, wer immer das aufgestellt hat, wer immer dahinter steckt, hinter dieser Ideologie, hat das Interesse. Nein, ich muss das anders sagen, damit sie mir folgen können. Und ich denke, ich spinne. Was passiert mit der Menschheit im Laufe der Jahre? Was passiert mit der Menschheit? Sie expandiert. Nun, wenn das diese ideologische Grundkonzept sagt, wir brauchen 500 Millionen Menschen und die Menschheit aber Jahr für Jahr expandiert, was muss getan werden, damit wir 500 Millionen Menschen erreichen? Die Menschheit muss dezimiert werden. Nun, mein Name ist Hase. Ich zeige Ihnen nur die Dinge. Wir werden schauen, welche Ideologie steckt hinter diesem Konzept. Lesen wir mal weiter. Sie müssen einfach selber studieren darüber. Glauben Sie, dass das Zufall ist, dass die Krankheiten immer mehr werden auf dieser Welt? Glauben Sie, dass Epidemien auf dieser Erde einfach nur kommen, weil die Welt irgendwie schlechter wird oder älter wird? Das glauben Sie selber nicht. So wie viele Kriege selbst gemacht sind, so wie viele Krisen auf dieser Erde selbst gemacht sind, sind viele Krankheiten auf dieser Erde selbst gemacht. Fragen Sie einfach mal ein paar Leute in der Pharmaindustrie. Die können Ihnen ein paar Dinge erzählen. Zurück zum Thema. Dann heißt es hier auf diesen Guidestones, vereint die Menschheit durch eine neue lebendige Sprache. Ich habe darüber gesprochen, was das meint. Das meint nicht Esperanto oder sonst was. Die neue lebendige Sprache bedeutet, alte Begriffe neu zu füllen mit neuer Bedeutung. Das ist die neue Sprache. Man spricht von Globalisierung, meint aber eine neue Ordnung. Man spricht von ethischen, globalen ethischen Standards, meint aber ein neues Menschengesetz damit. Menschenpflichten, wie Helmut Schmidt sie nennt, oder andere, die URI, die United Religions Initiative, Menschenpflichten. Das heißt, wir fangen an, in einer Welt zu leben, wo uns Begriffe um die Ohren fliegen und wir sagen, es ist toll, wunderschön, Liebe, Frieden, Sicherheit. Aber in Wirklichkeit werden diese ganz neu gefüllt, diese Begriffe. Das ist die lebendige Sprache. Dann steht drauf, regelt Glaube, Tradition und alles andere mit ausgeglichener Vernunft. Jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher, wer dahinter stecken könnte. Schützt Menschen und Nationen mit gerechten Gesetzen und Gerichten. Haben wir gerade zitiert gehört. Lasst alle Nationen intern regieren und externe Streitigkeiten vor einem Weltgericht lösen. Schafft einen Ausgleich zwischen persönlichen Rechten und sozialen Pflichten. Das sind die Schlüsselbegriffe. Menschenrechte und jetzt seit etwa 2 bis 3 Jahren permanent hören wir in der Öffentlichkeit Menschenpflichten, 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 Menschenpflichten. verbindliche Gesetzes, Kodizes, die das regeln sollen, was noch sittlich tragbar ist. Dann habe ich mich interessiert, gibt ja viel Unfug auch über diese ganzen Informationen, und habe das Handbuch gefunden von dem Herausgeber, das Georgia Guidebook. Und da steht Folgendes drauf. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Menschheit nun über das notwendige Wissen verfügt, um eine wirksame Weltregierung zu etablieren. Die herannahende Krise, wann wurde das geschrieben? 1980. Die herannahende Krise kann die Menschheit dazu bringen, hören Sie Sean Gebser vom ersten Abend, der vor knapp 60 Jahren sagte, die Krisen bereiten eine globale Transformation vor. Und jetzt die herannahende Krise, nicht plural, singular, die herannahende Krise kann die Menschheit dazu bringen, ein weltweites Gesetzsystem zu akzeptieren. Okay, wir hören alle nur noch davon reden, dass es global eine große Krise gibt. Rockefeller sagt, wir stehen vor einer ungeheuer großen Krise, die eine globale Transformation vorbereitet. Alle reden sie davon. Und wer immer das ist hier, wir haben es noch nicht identifiziert, wer immer hier ideologisch und von seiner Weltanschauung hinter diesem Guidestone steht, plädiert nicht nur für eine Dezimierung der Menschheit, sondern für ein weltweites Gesetzsystem. Vielleicht hängen diese beiden Dinge ja sogar miteinander in Verbindung. Ein Gesetzsystem, das regelt, wer leben darf und wer nicht leben darf. Schon mal darüber nachgedacht? Taubert, du spinnst. Du bist nicht mehr ganz normal. Verschwörungstheoretiker. Liebe Freunde, wir haben das alles schon hinter uns. Und das nicht im Mittelalter. Hier in diesem Land, vor 60 Jahren. Gesetze, die regelten, wer leben darf und wer nicht leben darf. Stimmt das oder habe ich recht? Okay. Warum sind wir dann immer so sofort auf Verteidigungshaltung, die behauptet, sowas kann nie wieder passieren. Sowas kann nie wieder kommen, wie wir erlebt haben damals im Dritten Reich. Oder die anderen Reiche, die andere Namen haben, aber die das Gleiche waren, was Hitler machte. In manchen Teilen der Welt geschieht es heute, während wir hier sprechen, dass Menschen aufgrund ihres Glaubens getötet werden, aufgrund ihrer ethischen Vorstellungen eliminiert werden. Das geschieht heute. Es gibt Organisationen, die sich geformiert haben, um das zu verhindern. Open Doors und andere Organisationen. Informieren Sie sich. Und dann heißt es, um unsere Ideen, interessant, wer diese unsere sind, um unsere Ideen über die Zeit zu retten, vielleicht bis ins Jahr 2012, 13, 14, 15, 16, haben wir ein Denkmal errichtet. Wir hoffen, dass durch Ihre stille Erscheinung ein kleiner Beitrag zur Beschleunigung des Erreichens des kommenden Zeitalters der Vernunft geleistet wird. Wir kommen der Sache immer näher, wer hier ideologisch dahinter stecken kann. Wenn diese Ziele irgendwann einmal von der gesamten Menschheit verfolgt werden, ist eine auf Vernunft gegründete Weltordnung möglich. Und unten sehen Sie die Tafeln, die vor den Guidestones in die Erde eingelassen wurden, wo draufsteht, wer die Autoren sind. Ein Pseudonym steht hier, RCC. Und dann steht, die Sponsoren sind eine kleine Gruppe Amerikaner, die das Zeitalter der Vernunft suchen. Und jetzt haben sie das Stichwort geliefert. Zeitalter der Vernunft, und das kennen wir. Ich hätte keinen Schimmer gehabt, wer hier solche Sachen schreibt, bis zu diesem Begriff. Das Zeitalter der Vernunft ist ein Standardwerk, das in Amerika erschien, geschrieben von Thomas Paine, The Age of Reason. Thomas Paine war einer der führenden Politiker, der mit dabei bei der Verfassung, in der Vorbereitung der amerikanischen Konstitution mitgearbeitet hat und der einen harten Kampf kämpft in Amerika. Er war mit wenigen Leuten in Amerika, aber sehr einflussreichen Leuten, war ein ganz Hardliner, ein Vertreter, der sagte in seinem Buch, ist nicht sehr erbaulich, das Buch, sage ich gleich, aber Paulus sagte, prüft alles und das Gute behaltet. Und dieses Buch ist ein Chor, ein Hymnus auf folgende Grundhaltung. Es muss alles, was absolute Wahrheit Anspruch hat, überwunden und beseitigt werden. Deswegen sagte und plädierte er, die Bibel muss weg. Thomas Paine in seinem Buch The Age of Reason, das Zeitalter der Vernunft, eine kleine Gruppe Amerikaner, die das Zeitalter der Vernunft suchen, der menschlichen Vernunft. Was ist Humanismus? Humanismus heißt es hier in der Wikipedia, Zitat, das Glück und Wohlergehen des einzelnen Menschen und der Gesellschaft bilden den höchsten Wert, an dem sich jedes Handeln orientieren soll. Kriegen wir die Fäden zusammen. Sittengesetz, das natürliche Sittengesetz. Das Wohlergehen des einzelnen Menschen und sein Handeln richtet sich an dem höchsten Wert aus in einer Gesellschaft, nämlich das Wohlergehen des Menschen. Ich zeige Ihnen mal, was in der Bibel steht, warum Thomas Paine so Probleme hatte mit diesem Buch. Dort steht, 5. Mose 6, Vers 24, und der Herr hat uns geboten, nach all diesen Rechten, nach welchen Rechten? Nicht nach dem natürlichen Sittengesetz, das alle paar Jahre sich verändert, weil die Gesellschaft plötzlich sagt, das ist in Ordnung, ah, das ist die Jugend, das ist eine neue Generation, ist schon okay. Plötzlich merkt die Gesellschaft, die Geister, die sie gerufen haben, kriegen sie nicht mehr los. Der Herr hat uns geboten, nach diesen Rechten zu tun, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten, auf dass es uns wohl gehe unser Leben lang, so wie es heute ist. Warum wir heute in Deutschland nicht mit einem Fell bekleidet und mit einer Keule in der Hand um einen Braten, um einen Bären tanzen, hat den einzigen Grund, dass es Werte gab, an denen sich diese Nation ausgerichtet hat in den letzten Jahrhunderten. Woher kommen diese Werte, das uns zu der Nation gemacht hat, die wir heute sind? Woher? Ich mache es konkreter. Wir hatten einen Laden hier in Starnberg, ein Geschäft. Wie wäre es denn, wenn jemand kommt, einfach mal so vorbeikommt, mal die Scheibe eintritt, reingeht an die Kasse, die meistens leer ist, oder sagt, oh, dieser Stuhl, der hat mir gefehlt in meiner Sammlung. Dankeschön. Wird niemand gefallen. Logisch. Woher kommt der Wert, dass das uns nicht gefällt? Woher? Du sollst nicht stehlen. Natürlich gibt es diesen Wert auch noch in anderen Kulturen, selbstverständlich. Das liegt nicht nur in der Bibel. Aber der Punkt ist, wir haben ein Empfinden, ein Sittenempfinden, das geregelt wird. Und dieses Sittenempfinden wird seit Tausenden von Jahren, hat sich das nicht verändert. Und es würde Ihnen auch nicht in 10 Jahren gefallen, dass jemand in Ihren Laden einbricht und irgendwas mitnimmt oder zu Hause bei Ihnen und einfach nimmt, was er will. Verstehen Sie? Wenn der höchste Wert in einer Gesellschaft sich auf den Menschen, auf das Wohlergehen des Menschen ausrichtet, dann ist die Frage, wer definiert, wann es wem wohlgeht? Zurück zu Caritas in Veritate, Kapitel 6. Es heißt ja, dieser Satz, übersetzt aus dem Lateinischen, die Liebe in der Wahrheit. Die Liebe Gottes ruft uns zum Aussteigen aus allem, was begrenzt. Sie macht uns Mut, weiterzuarbeiten in der Suche nach dem Wohl für alle. Wir sehen hier das Konzept des Humanismus. Thomas Paine würde sich freuen, der würde sich im Grab rumdrehen vor Freude, wenn er sehen würde, was heute geschieht in dieser Welt. Nämlich, dass ein großer Traum von dem evolutionären Humanismus sich vor unseren Augen realisiert. Das heißt, die höchsten Werte in einer Gesellschaft werden heute gesteuert durch die menschliche Vernunft. Und die menschliche Vernunft sagt uns was? Nach diesem Zitat. Aussteigen aus allem, was begrenzt. Alles, was begrenzt. Lesen wir weiter. Oder nein, wir fassen zusammen, bis wir einen Schritt weitergehen. Wir haben schon 7 Punkte zusammengefasst. Fassen wir bis hier zusammen. Das Weltethos und damit das neue transformierte Denken erfordern die Überwindung von absoluten, abgrenzenden Wahrheitsansprüchen. Man nennt das Humanismus und schafft damit die Voraussetzung für einen weltweiten Religionsfrieden und für ein weltweites Sittengesetz, für ein neues Gebot. Helmut Schmidt sagte und formuliert es. Dann, und das ist interessant, bitte mitdenken, worin äußern sich und spiegeln sich absolute Wahrheitsansprüche wieder heute in unserer Gesellschaft? Mit anderen Worten, wer in unserer heutigen modernen Gesellschaft hat einen absoluten Wahrheitsanspruch? Das ist ja im Weltethos eine absolut verpönte Sache, weil es den Religionsfrieden verhindert. Ich kann Ihnen sagen, ich muss ja immer Zeit sparen. Es gibt genau drei Ebenen, wo absolute Wahrheitsansprüche in der modernen Gesellschaft formulierbar und sichtbar und kommuniziert werden. Und zwar in einer Person, die sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Erster Anspruch. Zweite, in den Geboten Gottes. Prediger 12, Vers 13. Was ist die Summe aller Lehre? Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt allen Menschen, nicht allen Christen, allen Menschen. Wenn Sie mir erzählen wollen, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, für Christen gilt, aber nicht für Andersdenkende, dann gute Nacht. Zurück in Caritas in Veritate, Artikel 55. Auch eine gewisse Verbreitung von religiösen Wegen kleiner Gruppen können Faktoren einer Zerstreuung sein. Ein möglicher negativer Effekt des Globalisierungsprozesses ist die Tendenz, Formen von Religionen zu nähren, die den Menschen einander entfremden. Entschuldigung, was hier steht, ist phänomenal. Hier wird von gewissen Gruppierungen gesprochen, von kleinen Gruppen, die Faktoren sein können für Zerstreuung. Genau das Gegenteil von dem, was momentan im Prozess in der Welt geschieht, nämlich die Vereinheitlichung. Und das, so heißt es hier, sei ein möglicher negativer Effekt in diesem ganzen Globalisierungsprozess, nämlich in der Herausbildung von absoluten Werten, einem Weltethos, der ja für alle Menschen gelten soll. Können Sie mir folgen? Man möchte absolute Werte überwinden, schafft aber einen neuen Kodex unter dem Weltethos, der für wie viele Menschen verbindlich sein soll? Alle Menschen. Kommen Sie da noch mit? Das ist die neue Sprache. Georgia Guidestones, eine lebendige neue Sprache. Lebendig heißt, sie verändert sich, die Sprache. Ich kann völlig These und Antithese zusammenbringen in meinem Kopf. Kein Problem. Widersprüche lassen sich harmonisieren in dieser neuen Sprache, weil die Worte sinnentleert sind und deswegen kann man sie zusammenfügen, ohne dass es einen Widerspruch in unserem Gehirn gibt und es anfängt hier zu rauchen. Nun, schauen wir jetzt mal den Autor dieser Enzyklika an, was er sagte bei der Generalversammlung 2008 vor den Vereinten Nationen in New York. Dass die römisch-katholische Kirche gemäß der Vorgaben des Völkerrechts ihren Beitrag im ethischen und sittlichen Bereich leiste, um ein internationales Recht zu definieren. Und dass sich darauf zu berufen, dass wir in einer Zeit leben, in der kleine Gruppen von unabhängigen Menschen die Einheit der Welt bedrohen. Und dass der einzige Weg, diesem Problem zu begegnen, darin gegeben sei, ein Recht zu schaffen, um damit die ganze Gesellschaft danach zu ordnen und auf diese Weise Frieden und Wohlwollen auf der ganzen Erde zu fördern. Wow, und jetzt zeige ich einen Videoclip. Ich zeige Ihnen aus der Ansprache vor den Vereinten Nationen einen kleinen Ausschnitt. Bitte achten Sie auf die Reaktionen. Achten Sie auf den emotionalen Gehalt in dieser Räumlichkeit.
Papst Benedikt XVI. Ist in New York angekommen. Am Freitag startete das katholische Oberhaupt seinen dreitägigen Besuch in der Metropole. Und sein erster Weg führte ihn zu den Vereinten Nationen. Dort begrüßte ihn Generalsekretär Bahn. Man wechselte ein paar kurze Worte, bevor der Papst den Teil seines USA-Besuchs in Angriff nahm, der als Höhepunkt der Reise gilt. Seine Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen. Dort wurde er begrüßt wie wohl kaum ein Gastredner vor ihm, stehend, klatschend und fotografierend. Und der Papst lobte die Arbeit der Weltorganisation. Die Verbreitung der Menschenrechte bleibt die effektivste Strategie, um Ungleichmäßigkeiten zwischen Staaten zu eliminieren und um die Sicherheit zu stärken. Das katholische Oberhaupt betonte auch, wie wichtig ihm in diesem Zusammenhang das Recht auf freie Religionsausübung ist. Die Vollversammlung dankte dem Papst mit lang anhaltendem Applaus für seine Rede. Benedikt der 16. ist erst der dritte Papst, der vor diesem Gremium spricht. Zum Abschluss seiner USA-Reise wird der Papst am Sonntag Ground Zero besuchen, wo bei den Anschlägen im September 2001 die beiden Türme des World Trade Center einstürzten.
Zwei Dinge, die erwähnenswert sind aus diesem kurzen Beitrag von Reuters. Und das ist folgende. Haben Sie gehört, dass gesagt wurde, das ist erst der dritte Papst, der überhaupt erst in Amerika dort sprechen konnte? Das liegt daran, das müssen Sie wissen, dass bis in Anfang der 60er Jahre es für den Papst verboten war, in Amerika einzureisen. Der Papst durfte nicht amerikanischen Boden betreten. Es war per Landesgesetz verboten. Er hatte keine Einreiseerlaubnis. Bis vor ein knappes halbes Jahrhundert. Das liegt daran an der Konstitution dieses Landes, die sich auf was gründet? Auf die Religionsfreiheit. Ich komme gleich auf diesen Begriff. Und darauf, dass dieses Land aus dem Grundbewusstsein derer geschaffen wurde, die Konstitution, die aus Europa geflohen waren. Die amerikanische Migrationsbevölkerung, also nicht die Indianer, kamen nämlich alle aus Deutschland, Holland, Frankreich, hauptsächlich England, natürlich sehr hauptsächlich England auch. Und zwar waren das die Personen, die flüchteten aufgrund von religiöser Verfolgung in Europa. Stichpunkte wie Bartholomäusnacht und so weiter. Der bekannte Fenstersturz. Man hat Leute einfach plötzlich im Zuge der Französischen Revolution plötzlich einfach gelyncht. Warum? Weil sie an verbindliche, absolute Werte glaubten und sagten, diese Werte gelten für alle Menschen verbindlich. Und weil sie den Anspruch des Papstes nicht beipflichten wollten, dass er der Führer aller Menschen ist. Sie flohen nach Amerika und die Konstitution formte sich in gewisser Weise und die amerikanische Konstitution hat Gott in ihren Artikeln. Aber nicht im Sinne von als eine verbindliche Religion für jeden Bürger, sondern dass jeder Bürger in diesem Land die Freiheit hat, zu glauben, was er will. Nun, wir leben in einer interessanten Zeit, in der wir vor unseren Augen eine Transformation sehen, wie dieses Land Amerika sich verändert. Nicht nur seit dem 11. September, aber vor allem seit dem 11. September. Plötzlich werden hier neue Gesichtszüge deutlich. Und hier wurde gerade die Religionsfreiheit zitiert. Und da können wir sagen, Moment, du sagst doch genau das Gegenteil. Er setzt sich vor der UN vor der Religionsfreiheit ein. Schauen wir mal, was in Caritas in Veritate die Definition ist für Religionsfreiheit. Artikel 55. Religionsfreiheit bedeutet nicht religiöse Gleichgültigkeit und bringt nicht mit sich, dass alle Religionen gleich sind. Die Unterscheidung hinsichtlich des Beitrages der Kulturen und Religionen zum Aufbau der sozialen Gemeinschaft in der Achtung des Gemeinwohls ist vor allem für den, der politische Gewalt ausübt, erforderlich. Ich übersetze das. Wer übt politische Gewalt aus? Der Staat. Er appelliert und sagt, vor allem für die politischen Staatsgewalten ist es wichtig, Religionen und Kulturen daran zu unterscheiden, welchen Beitrag sie leisten zur Realisierung dieses, was? Achtung des Gemeinwohls. Damit ist gemeint das natürliche Sittengesetz, die Brüderschaft der Nation, das Weltethos. Mit anderen Worten, die staatlichen Gewalten sollen darauf achten, ob Religionen sich dem Weltethos verbindlich anschließen oder ob sie keinen Beitrag dazu leisten wollen. Sprich, ohne Weltethos kein Frieden, keine Sicherheit. Das heißt, wer das Weltethos ablehnt, ist gegen Frieden und Sicherheit. Können wir das so rational nachvollziehen? Das sind so in etwa die Argumentationslinien. Und dann heißt es hier, solche Unterscheidung muss sich auf das Kriterium der Liebe, und wer den Kontext liest, weiß, dass die Liebe gemeint ist Caritas zum Gemeinwohl, nämlich zum wahren Humanismus, ich habe das schon zitiert, und der Wahrheit Veritate, nämlich damit ist gemeint im Kontext von Caritas in Veritate, nämlich das Sittengesetz. Denn das Sittengesetz als postulierte Wahrheit ist das, was die Gesellschaft empfindet als sittlich. Das meint Wahrheit, Veritate, meint, es ist einer Modifikation unterworfen, nämlich dem Empfinden einer Gesellschaft. Jetzt ist nur die Frage, wer lenkt das Sittenempfinden einer Gesellschaft? Wer beeinflusst das? Sagen Sie mir bitte, wer? Korrekt. 100 Punkte. Die Medien steuern ihr Sittenempfinden. Nachrichten, Werbung, Filme, wie sie alle heißen, diese Soaps, Deutschland sucht, weiß ich nicht was. Und diese Dinge, die formen unser Empfinden, was schön, was eigentlich nicht mehr tragbar und was eigentlich nicht mehr vertretbar ist. Also wenn wir hier Liebe und Wahrheit lesen, in Caritas in Veritate, Liebe in der Wahrheit, müssen wir wissen, wie die Liebe definiert ist. Das ist die neue lebendige Sprache, sie verändert sich, neue Bedeutungen. Die Liebe zum Gemeinwohl, zum wahren Humanismus, als höchstes Ziel der Gesellschaft. Der Mensch, alles ist auszurichten auf den Mensch als Höhepunkt und Zielpunkt. Ich habe das vorhin zitiert, das sind nicht meine Gedanken. Dann heißt es hier, die Notwendigkeit einer Durchdringung der Gesellschaft mit christlichen Werten. Im Kontext meint es das, was wir gerade studiert haben, nämlich mit dem Sittengesetz. Und jetzt heißt es hier in Artikel 4, wenn wir die Liebe in der Wahrheit, natürlich zum Gemeinwohl, zum wahren Humanismus, und der Wahrheit, nämlich dem natürlichen Sittengesetz, leben, wenn wir das leben, kommen wir zu der Einsicht, dass die Zustimmung zu den Werten des Christentums, und ich habe Ihnen gestern und vorgestern gezeigt, was das Christentum gerade erlebt, nämlich eine Transformation. Das Christentum, das hier zitiert wird, ist das transformierte Christentum. Und was sagt der Bestseller-Autor? Der das Buch schrieb, alles muss sich verändern. Everything must change. Er sagt, wir Christen müssen die Bibel mit neuen Augen sehen. Er sagt, es gibt keinen Himmel. Sündenvergebung heißt Weltfrieden und so weiter. Das transformierte Christentum ist einem ständigen Fluss unterworfen. Das wird hier, diese Werte werden zitiert, nämlich des Christentums ein nicht nur nützliches, sondern unverzichtbares Element für den Aufbau einer guten Gesellschaft und einer echten ganzheitlichen Entwicklung des Menschen ist. Einer echten ganzheitlichen Entwicklung des Menschen. Hier hören wir den Grundansatz des evolutionären Humanismus, zu dem Sie sich in dem Papier ganz offen bekennen. Dann heißt es hier, nochmal zurück in dem wichtigen Papier, das eigentlich die Grundbasis bildet für Caritas in Veritate, Gaudium et Spes, die ihre eigene Sendung, die Christus der Kirche übertragen hat, bezieht sich zwar nicht auf den politischen, wirtschaftlichen oder sozialen Bereich. Das Ziel, das Christus ihr gesetzt hat, der Kirche, gehört ja der religiösen Ordnung an. Doch fließen aus eben dieser religiösen Sendung Auftrag, Licht und Kraft um der menschlichen Gemeinschaft zum Aufbau und Festigung nach dem göttlichen Gesetz behilflich zu sein. Nun, welches göttliches Gesetz meint, wird hier gemeint? Das ist eine wichtige Frage. Das heißt, die Kirche sagt, ja, wir sind keine politische Einheit, wobei das nicht ganz stimmt. Denn der Vatikan ist auch ein Staat, der Mitglied in der Vereinten Nationen ist. Sie sagen, wir sind eine religiöse Ordnung unterliefert, aber der Aufbau dieser Gemeinschaft, dieser Weltgemeinschaft, der Bruderschaft der Nationen, kann nur gelingen nach diesem göttlichen Gesetz. Jetzt wollen wir uns auf den Weg machen und verstehen, was ist in Caritas in Veritate gemeint mit dem göttlichen Gesetz? Gehen wir zum Vorgänger zuerst, um ein bisschen den Kontext zu haben. Johannes Paul II. In einer Audienz 98 in Rom. Möge der Geist der Wahrheit, Veritate und der Liebe, Caritas, uns auf dem Weg des Friedens und der Brüderlichkeit mit den Anhängern aller Religionen führen. Also, wohin führt Caritas in Veritate? In die Einheit aller Religionen, nicht nur Christen. Das sind wichtige Begriffe, die schon sein Vorgänger benutzt hat, und zwar genauso, wie sie heute in Caritas in Veritate in der Enzyklika benutzt werden. Ich weiß, viel Stoff. Parken Sie noch ein bisschen. Wir ziehen gleich die Fäden zusammen. Was ist Wahrheit? Wir müssen jetzt, wir kommen nicht drum herum, jetzt haben wir ständig von Veritate geredet, von Wahrheit, von Wahrheit, von Wahrheit, von Wahrheit. Können Sie sich erinnern? Die Bäckerei, die wirbt für ihre Brötchen. Bitte? Nichts als die Wahrheit, die Werbung einer Bäckerei. Nun, wir sollten bei den Sachen, die wir studieren, noch gründlicher sein als beim Brötchenkauf. Was ist Wahrheit? Wer definiert Wahrheit? Was meinen wir damit, wenn wir miteinander reden hier, Wahrheit? Schauen wir mal, dass die Bibel sagt und den Anspruch erhebt, dass Jesus Christus, der sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt kommt etwas Exklusives, etwas Abgrenzendes, etwas Ausschließliches, das, was im Weltethos überwunden werden muss und beseitigt werden muss. Niemand kommt zum Vater, zum Ziel, egal wie wir das formulieren, außer durch mich. Das ist exklusiv. Hätte Jesus, wenn er heute das sagen würde, im Jahre 2012, wäre er Ethos, Weltethos fähig? Nein. Dieser Jesus in der Bibel ist nicht Weltethos fähig. Wäre Jesus Christus mit dieser Aussage Ökumene fähig? Nein. Ganz einfach. Es gibt genau drei Dinge, in denen die Wahrheit sich konstituiert und Absolutheitsanspruch fordert. Sonst können Sie prüfen. Gibt es keine Personen oder Einrichtungen, die das tun? Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Ich habe es vorhin zitiert. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Ein exklusiver Anspruch, dass die Gebote Gottes für alle Menschen gelten und nicht nur für einen Christen. Sehr wichtig. Ich habe das schon gezeigt mit dem, du sollst nicht stehlen. Wie ist es mit Töten? Ist es gut, dass alle Menschen sich halten? Moslems? Christen? Hindus? Buddhisten? Schamanen? Egal wer? Freidenker? Atheisten? Ist gut, dass alle sich dran halten. Das nützt unserer Gesellschaft. Johannes 17, 17, Heilige sind der Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und jetzt haben wir drei Dinge, genau mitdenken. Wir haben drei Ansprüche in der Bibel, in diesem Buch, dem Bestseller seit Jahrtausenden, jetzt muss ich nicht übertreiben, seit dem Gutenberg-Druck, denn vorher war die handschriftlich verfasst. Aber es gibt hier in diesem Buch gibt es drei Ansprüche für absolute Wahrheit. Nummer eins, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist ein absoluter Anspruch. Nummer zwei, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Nummer zwei. Nummer drei, kommen wir gleich drauf. Es gibt einen Text, der hier sagt, 1. Timotheus 3,15, du sollst wissen, wie man sich, sagt Paulus, dem damaligen Mitarbeiter Timotheus, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Was damit gemeint ist, ist, was nützt denn eine Regel, wenn sie nicht in einem Menschen sichtbar wird? Was nützt dann die Regel? Das heißt, wenn eine Wahrheit, die den Absolutheitsanspruch in einem Menschen praktiziert wird, wird diese absolute Wahrheit in einer Gruppe von Menschen oder in einem Menschen erfahrbar. Wenn jemand sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, oder wenn ein Gebotkodex sagt, das gilt allen Menschen, du sollst nicht töten, jetzt der Mensch sagt, ich entscheide mich nicht zu töten, dann wird das, was er lebt, diese Ideologie, in ihm Fleisch. Das heißt, er lebt diesen Anspruch und wird dadurch für andere Menschen zu einem Orientierungspunkt. Die Menschen können sagen, oh, schau mal, der tötet nicht, das ist gut. Oh, der stiehlt nicht, das ist gut. Ich möchte auch so sein. Verstehen wir das? Das sind die einzigen drei Dinge in der Bibel, von denen es heißt, dass es absolut ist. Jetzt ergo, was bedeutet es? Das Weltethos sagt, alles muss überwunden werden, was absolut als Anspruch hat und ausgrenzt. Was muss weg? Ganz einfach. Der biblische Christus muss weg und es bedarf einen neuen Christus. Nenn ihn, wie du willst, kein Problem. Hauptsache, wir haben einen neuen Christus, der nicht mehr sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir brauchen einen Christus, der sagt, ich habe euch alle lieb und macht, was ihr wollt. Du sollst den Gott deines Nächsten lieben, wie mich. Dann muss nicht nur Christus weg durch einen Antichristen, denn im Griechischen heißt Anti was? Anstelle von. Anstelle von. Christus sagt, ich bin der einzige Weg. Nein, bist du nicht. Wir brauchen in unserem Weltethos einen Christus, der für alle möglich ist. Also einen Christus, der sagt, lasst uns alle anfassen, Jesus hat dich lieb, was ja stimmt. Aber jetzt kommt der zweite Punkt. Tu, was du willst. Ich habe dich trotzdem lieb. Mach, was du willst, es ist mir völlig egal. Hauptsache, du bekennst dich zu mir. Das ist der moderne Christus. Und es ist völlig wurscht, ob der Matreia heißt oder sonst irgendwie. Das ist der neue Christus, der es möglich macht, dass alle Religionen sagen, alles Ausgrenzen ist weg. Okay, Antichristus. Weg damit. Im Weltethos. Jetzt kommt was. Die Gesetze sagen, die Gebote Gottes, die biblischen Gebote sagen, das gilt allen Menschen. Was passiert im Weltethos, damit der Weltethos real wird und Frieden und Sicherheit auf der Erde ist? Weg mit diesen 10 Geboten. Wir brauchen neue Gebote, einen neuen Kodex. Die Menschen pflichten. Helmut Schmidt lässt grüßen. Und andere, die diesen Begriff benutzen. Wir brauchen Menschenpflichten. Du sollst, du sollst, du sollst, du sollst nicht. Weg damit. Antigesetze anstelle von Gottes Gesetzen. Jetzt kommt das Dritte. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die leben nach diesen Gesetzen. Sie leben absolute Werte in ihrem Leben. Frage an Sie. Könnte es sein, dass die ein Störfaktor werden im Prozess des Weltethos? Wir haben gestern studiert von einem Original und von einer Fälschung, von einer Braut und von einer Hure. Eine Antibraut, eine neue Braut. Klingelt's? Noch nicht? Gut, machen wir noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was passiert. Wie durch ein neues Gesetz gezielt daran gearbeitet wird, das aufzuheben und zu verändern, was seit Jahrtausenden das ethische Denken und Handeln von Nationen auf der ganzen Welt geregelt hat. Artikel 2 in der Einleitung von Caritas in Veritate. Das ist heute von nicht geringerer Bedeutung in einem sozialen und kulturellen Umfeld, das die Wahrheit relativiert und ihr gegenüber oft gleichgültig und ablehnend eingestellt ist. Oh, dieser Satz hat's in sich. Der ist so genial formuliert, dass ich sage, ich brauche hier eine Viertelstunde, um den überhaupt zu verstehen. Da wird im Weltethos für die Relativierung von Normen geworben. Jetzt wird gesagt, in diesem ganzen neuen Ethos, in dieser ganzen neuen humanistischen neuen Ausrichtung für neue Gebote, wird angemahnt, dass die Wahrheit relativiert wird. Jetzt bitte, wer hat mitgedacht? Welche Wahrheit? Welche Wahrheit? Das natürliche Sittengesetz. Das Empfinden der Gesellschaft, das geprägt wird durch Kräfte, die wir noch gar nicht angesprochen haben hier. Durch auf die Gesellschaft einfließende Kräfte. Wenn wir das nicht genau lesen, werden wir sagen, das ist wunderbar. Hier wird in diesem Papier gegen die Relativierung der Wahrheit gesprochen. Liebe Freunde, was an den 10 Geboten steht einer Zusammenführung aller Religionen und Kulturen im Wege? Das ist die Frage. Nochmals die Frage. Ich weiß, wir können die nicht alle auswendig, das ist nicht die Frage jetzt hier. Bitte folgen Sie mir. Wenn etwas in den 10 Geboten nicht im Wege steht, nicht im Wege steht, einer Einheit, einer globalen Einheit, muss man das verändern, ja oder nein? Nein. Okay. Gott gab Mose 2 Tafeln. Und jetzt schauen wir uns die 2 Tafeln an. Und wir schauen uns mal an, was diesem Ethos im Weg steht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Steht es dem Weltethos im Weg, ja oder nein? Eindeutig. Du sollst dir kein Bildnis machen von dem, was im Himmel ist, auf der Erde oder unter der Erde. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das heißt, die menschengemachten kleinen Götzen, diese Bilder, diese Verehrungen von Personen, von Tieren, von sonstigen irgendetwas, was Menschenhände gemacht haben. Steht es einem Weltethos im Wege, ja oder nein? Eindeutig. Nummer 3. Du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Steht das im Weltethos im Weg, ja oder nein? Jetzt wird es schwieriger. Ein paar Sekunden. Ja oder nein? Ja, warum? Weil Gott, der Name Gottes, und zwar biblisch zitiert, der Name Jesu, ich habe dir einige Zitate gezeigt, im Rahmen des neuen evolutionären Humanismus, der das Ziel ist, das neue Zeitalter der Vernunft, wird Jesus, der Name Jesus, missbraucht, um den Leuten vorzuspielen, dass es um den Jesus ging, der in der Bibel behandelt wird. Jesus hat gesagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich eingehen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Nummer 4. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage hat Gott Himmel und Erde geschaffen und was darin ist, das Meer und die Wasserquellen. Aber am 7. Tage hat er geruht. Deswegen heiligte er diesen Tag. Und deswegen sollst du nicht arbeiten, auch nicht der Fremde in deiner Stadt. Steht das einem Weltethos im Wege? Ja oder nein? Eindeutig. Es muss was? Weg. 5. Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Steht es dem Weltethos im Weg? Nein. Bingo. Du sollst nicht töten. Nein. Du sollst nicht Ehe brechen. Nein. Du sollst nicht stehlen. Nein. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Ja oder nein? Nein! Manche Humanisten sind viel ehrlicher als Christen. Manche Atheisten sind viel ehrlicher als Christen. Können wir so weitermachen? Letzte Frage. Du sollst nicht begehren. Steht es im Weltethos entgegen? Ja oder nein? Nein. Was haben Sie bemerkt? Welche Tafel muss denn weg? Die erste Tafel muss weg. Worum handelt sich die Gebote auf der zweiten Tafel? Wer ist hier im Zentrum? Der Mensch. Was ist das höchste Gesetz? Kommt der Pharisäer und sagt, Jesus, was ist das höchste Gesetz? Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Das höchste Gebot nach der modernen Psychologie heißt, liebe dich selbst. Zuerst, dann kannst du den Nächsten lieben und dann werden wir weiterschauen. Das ist großer Unfug. Du kannst so lange im Spiegel schauen und üben, dich selbst zu lieben. Du kannst in Volkshochschulkurse gehen und zu üben, wie du dich selbst annimmst. Du kannst Schminke auf dein Gesicht machen, damit deine, weiß ich nicht was, Pickel, Mitesser oder sonst irgendwas verdeckt werden. Du kannst dir Silikon füllen lassen. Du kannst machen, was du willst. Wenn du... Das ist nicht der Weg. Also jetzt aber zum Thema. Hat Jesus das gesagt? Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Hat er das gesagt? Nein. Er hat gesagt, auf die Antwort des Pharisäers, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all deinem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Wo beginnt Jesus anzuzählen? Bei Gott, der die Quelle aller Liebe ist. Wie soll ich denn meinen Nächsten lieben, wenn Gott mich, der Schöpfer Gott, mich nicht interessiert? Wie soll ich mich selbst annehmen, wenn ich nicht mal weiß, dass Gott mir vergeben hat oder mir sagt, ich habe dich lieb, auch mit einem Pickel, auch mit einer kleinen Brust oder mit sonst irgendwas. Du brauchst kein Silikon, ich liebe dich. Also, was muss passieren? Es muss weg. Und was ist passiert mit diesem Gebot? Ich habe hier mal im Farblicht das ein bisschen unterschieden. Das Rote wurde verändert, Entschuldigung, das, was rot ist, sieht man so schlecht bei Ihnen, das ist das, was gar nicht mehr da ist, das hat man entfernt. Die 10 Gebote heißen heute folgendermaßen, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bisher steht es noch dort. Dann hat man weggemacht, du sollst dir kein Bildnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Dann hat man, weil dieses Gebot jetzt fehlt, werden aus 10 Geboten was? 9. Jetzt fehlt ein Gebot, jetzt muss ich irgendwie mal was einfallen lassen. Jetzt kommt das nächste, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Gedenke des Feiertages. Auf der Tafel Nummer 1 stand aber vorher Sabbat. Da stand nicht Feiertag. Ja, welcher Feiertag denn? Geburtstag? Namenstag? Welcher Feiertag? Das sagt gar nichts aus. Wurde verändert. Viertes, jetzt wird es interessant. Jetzt muss ich, weil es 9 sind und es aber 10 waren, muss ich irgendwie das machen, dass man, damit es wieder 10 werden. Was mache ich? Man trennt das letzte Gebot und teilt es in 2 Gebote. Dann heißt das neue Gebot im Katechismus, als auch im protestantischen Katechismus, du sollst nicht begehren deiner nächsten Frau. 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut. Na toll. Was ist der Unterschied, ob ich meine nächste Frau oder meines nächsten Auto begehre? Was ist in der Substanz der Unterschied? 0. Deswegen stand es in den 10 Geboten als ein Gebot. Jetzt haben wir aber wieder 10. Jetzt passiert aber was Gigantisches. Was passiert jetzt? Dadurch, dass ich auf der zweiten Tafel eines dazu tun muss, teilen muss, muss es auf der ersten Tafel wieder 4 Gebote geben. 6 und 4. 1 auf der ersten Tafel fehlt aber. Das sind nur noch 3. Jetzt geschieht was. Durch das, dass ich auf der zweiten Tafel 2 aus einem mache, rutscht ein Gebot von der zweiten Tafel auf die erste Tafel. Und das ist das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Worauf richtet sich die zweite Tafel? Auf den Menschen. Die Liebe zum Menschen. Ist Vater und Mutter ein Mensch? Ja. Deswegen war es auf der zweiten Tafel. Aber jetzt durch diese Veränderung, durch diesen Eingriff in die 10 Gebote, rutscht Vater und Mutter wohin? auf die Tafel, von der jedes Gebot sich um was wer das Zentrum ist, der Liebe Gottes. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird aus Vater und Mutter zwei göttliche Attribute. Nun, wer ist denn der Vater, den ich verehren soll? Hier rutscht jetzt das fünfte Gebot, wohin, wo es gar nicht gilt. So spricht jetzt die moderne Kirche vom fünften Gebot, meint aber das sechste Gebot. Du sollst nicht töten. Und von dem sollst nicht töten heißt es, sagt der Papst, dieses Gebot gilt absolut. Das heißt, scheinbar gilt was jetzt absolut? Mitdenken? Was gilt jetzt absolut? Nach diesem Verständnis. Die zweite Tafel. Und das steht in Caritas in Veritate. Genau das. Der Mensch, das Wohlergehen einer Gesellschaft, kann nur gewährleistet sein, wenn sich das höchste Ziel, die Priorität alles Denkens auf den Menschen richtet. Das gilt absolut. Während die erste Tafel modifiziert werden muss, damit sie weltethosfähig wird. Und jetzt geschieht was Interessantes. Ich muss nochmal zurück. Ich habe ihn gestern, wer nicht da war, ist jetzt selber schuld. Wer ist gestern, was habe ich Ihnen gestern gezeigt, wer der Vater ist in dieser neuen Weltreligion? Habemus Papam. Das sagt er selbst. Ich habe Ihnen gestern gezeigt, wie die Protestanten alle sagen, wir akzeptieren das Pontifikat, wir akzeptieren ihn als den Vater. Wer ist denn die Mutter aller Kirchen? Plötzlich werden beide, Vater und Mutter, bekommen göttliche Attribute. Hier geht es nicht mehr um Papa und Mama. Hier geht es um zwei ganz neue Definitionen, damit sie weltethosfähig werden. Schauen Sie mal, was hier steht. Papst Pius XII. Wir Katholiken akzeptieren, übrigens, das war der Papst, der so ein ethisches, dehnbares Verständnis hatte, dass ihm der Mord an 6 Millionen Juden kein Problem machte. Wir Katholiken akzeptieren die Bibel nicht als einzigen Glaubensmaßstab. Neben der Bibel ist die lebendige Kirche, die uns führt. Wer führt uns? Wenn die Bibel nicht absolut ist und nicht der einzige Maßstab ist, na, wer definiert jetzt, was hier drin okay und was nicht okay ist? Es muss jemand geben, der das definiert. Es ist die Kirche, die uns führt. Diese Kirche hat das Recht, die Gesetze zu verändern. Also auch den Sabbat auf den Sonntag zu verlegen. Wir sagen öffentlich, ja, die Kirche veränderte und machte dieses Gesetz, wie auch so viele andere Gesetze. Zum Beispiel das Fasten am Freitag, das Zölibat, Ehegesetze und wie viel? 1000 andere Gesetze. Also scheinbar ist es hier keine Neuigkeit, dass man Gesetze verändert in dieser Gesellschaft. Das ist nichts Neues. Hat jemand mal Auer gerufen in den letzten Jahrhunderten? Nein, kein Problem. Weg mit dem, da verändert, rein, kein Problem. Wir sind es gewohnt. Weltethos macht das Gleiche. Neue Gesetze, mal hier, mal da, zack. Solange es den Menschen gut geht, kein Problem. Solange ich mein Gehalt habe, solange ich mein Bankkonto einigermaßen gefüllt habe, solange ich ein Auto, ein bisschen Haus, ein bisschen das, gut zu essen habe, sollen die machen, was sie wollen. Was interessiert mich, was die machen? Ganz viel, wenn sie wissen, was das Weltethos bedeutet. Vor unseren Augen wird der Maßstab demontiert, der über Jahrtausende gewährleistet hat, dass Menschen friedlich nebeneinander leben können. Wie lange gilt das Gesetz Gottes? Psalm 111, Vers 7 bis 8. Ich möchte nur ein paar Texte zeigen, damit Sie wissen, warum die Bibel weg muss. Aus der Gesellschaft, aus dem Denken der Menschen. Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Zuverlässig sind, wie viel? Alle seine Gebote, festgegründet bis mindestens Verfallsdatum 2013. Für immer und ewig. Du sollst nicht töten. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. Matthäus 5 für die neutestamentlichen Christen. Matthäus 5, 17. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, am Kreuz abzuschaffen. Stimmt das? Ich zeige Ihnen was. Was passiert, wenn man etwas voll macht? Wozu ist ein Glas da? Wozu? Ein Glas. Zum Trinken. Dieses Glas ist nicht voll. Wenn ich komme, um dieses Glas zu füllen, bekommt das Glas mehr Gewicht oder weniger Gewicht? Mehr. Physikalisches Gesetz. Wenn ich jetzt hier das voll mache, dieses Glas, vor Ihren Augen, was passiert mit diesem Glas? Wozu wurden Gläser gemacht? Kann man natürlich auch nehmen, um Blumen reinzustellen, keine Frage. Aber wozu sind Gläser da? Dass man was reinschüttet und daraus trinkt, ja oder nein? Wenn das Glas leer ist und nichts drin ist, hat dann das Glas seine Bedeutung? Nein. Es ist bestenfalls eine schöne Dekoration aus Kristallglas in einer Vitrine. Kannst dann Gästen sagen, schau mal, ich habe Kristallglasgläser, haben 350 Euro gekostet. Aber wenn sie nicht voll sind, haben sie keine Bedeutung. Denn sie wurden gemacht, damit jemand dran trinkt und deinen Durst löscht. Ja oder nein? Wenn jemand voll macht, bekommt eine Sache Bedeutung. Als Jesus kam und die Gesetze nicht auflöste, sondern zu erfüllen, hat er in eine Zeit, in der Menschen die Gebote Gottes entleert haben ihrem Sinn, wieder Bedeutung gegeben, indem er was gemacht hat? Er hat sie gelebt vor den Augen der anderen und hat ihnen gesagt, so funktioniert es. Es ist zu den Alten gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, damit sagt er nicht, es ist Quatsch, was die Alten gesagt haben euch, sondern er sagt damit, ich sage euch jetzt die wahre Bedeutung von Töten. Wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, hast du ihn umgebracht. Es ist so, die Alten haben euch gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine andere Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr die Ehe gebrochen. Frage, Hände hoch von allen Frauen, die verheiratet sind. Wem gefällt es, wenn der Ehemann eine andere Frau vor seinen Augen auszieht und sie begehrt? Wem gefällt es? Welche Ehefrau? Was für eine Frage. Der Ehebruch beginnt nicht im Bett einer anderen Frau. Er beginnt da, wo ich meine Frau verlasse in Gedanken und gehe zu der Frau, wer immer das ist, und in meinem Gehirn begehre. Dann fehlt nur noch der Akt. Aber chemisch, biologisch geschieht in meinem Gehirn genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Jesus kam nicht, um die Gesetze aufzuheben, sondern ihren Sinn zu geben. Gedenke des Sabbattages. Oh, du darfst nur 1000 Schritte gehen. Wehe, du gehst mehr. Du darfst keine Hühnereier essen, die am Sabbat gelegt wurden, weil die Henne gearbeitet hat. Du darfst nicht zu weit eine Strecke reisen. Na, lässt man sich was einfallen. Man definiert Reisen neu. Ich will jetzt nicht wirklich spöttisch werden. Das meine ich wirklich nicht spöttisch. Ich liebe meine jüdischen Brüder und Schwestern. Uns verbindet sehr viel. Aber als Jesus kam, war das Gesetz Gottes komplett sinnentleert. Das Gesetz wurde zu einer Versklavung von Menschen. Du sollst nicht. Und man hat Neues erfunden. Der Mensch wurde zum höchsten Ziel in den Gesetzen. Aber nicht mehr Gott. Als Jesus und seine Jünger auch am Sabbat durch ein Kornfeld gehen, raufen sie ein paar Ehren, weil sie Hunger hatten. Sie essen sie. Und da waren Spitzel, die sind hinterhergegangen. Pharisäer, die haben geguckt, haben gesagt, ha, Ihr habt gearbeitet, ihr habt Ehen gerauft. Und Jesus sagt, Leute, ihr habt was nicht verstanden. Der Mensch ist nicht gemacht worden um des Sabbats willen, sondern der Sabbat wurde gemacht für den Menschen, damit du zur Ruhe kommst und Gott verstehst. Was ist die Liebe zur Wahrheit? Caritas in Veritate. Die Liebe, Caritas, freut sich aber an der Wahrheit. 1. Korinther 13, 6. Das heißt, ergo, Liebe zu Christus, Liebe zu Gott, führt immer, immer zum Glaubensgehorsam. Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich? Wen? Die Wahrheit. Caritas in Veritate. Liebe in der Wahrheit und zur Wahrheit. Liebe zu Christus, der Wahrheit, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit, der wird meine Gebote abschaffen, modifizieren, neu definieren, neues Ziel ausrichten für die Gebote. Nein, der wird sie halten. Johannes 15, 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Wie bleibt man in der Caritas? Wenn man die Veritas tut und nicht darüber Dokumente verfasst. Wenn man sie tut. 2. Johannes 1, Vers 6. Und das ist die Caritas, Liebe. Dass wir leben nach seinen Geboten, das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt, von Anfang an, dass ihr darin lebt. 1. Johannes 3, 24. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er uns in uns bleibt, an dem Geist, der uns gegeben hat. Noch ein. Und was wir bitten werden, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Nicht von dem natürlichen Sittengesetz. Denn das natürliche Sittengesetz hat kein Problem mit irgendwelchen Gesetzesübertretungen, sofern die Masse, die Gesellschaft sagt, es ist okay. Woher kommt Weltfrieden? Alle reden vom Frieden. Frieden und Sicherheit, Frieden, Sicherheit, Frieden, Sicherheit. Woher kommt Peace and Security? Woher? Psalm 119, Vers 165. Großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Ja, wie soll denn auf dieser Erde Weltfrieden entstehen, wenn es darin besteht, das Gesetz Gottes abzuschaffen? Deswegen sagte Jesus, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie ihn die Welt gibt. Die Welt ist dabei, die Gebote abzuschaffen für neue Menschenpflichten und sie suchen einen Weltfrieden. Jesus sagt, halte dich an meinem Wort und du wirst großen Frieden finden in deinem Leben, in deiner Ehe, in deiner Stadt, in deiner Nation. Sie trifft kein Straucheln, sagt Luther. Im Hebräischen steht das Wort Ruin oder Zerfall. Mit anderen Worten, wenden wir das mal auf eine Nation an. Wenn Nationen Gottes Gesetz lieben und danach sich ausrichten, werden sie nicht zerfallen und straucheln, ruiniert. Das ist aber, was wir sehen. Eine Nation nach der anderen ist bankrott, ja oder nein? Griechenland, Schweiz, Italien, oh, dieses Bankrott. Bankrott, Ruin. Warum? Liebe Freunde, warum sind die Länder eine nach dem anderen Ruin, sofern das alles immer genauso ist, wie es uns gesagt wird? Aber warum ist hier ein Massenzerfall an Ländern und Nationen? Weil sie daran arbeiten, Gottes Gesetz abzuschaffen. Halten wir fest, Wahrheit, wie sie in Christus ist, führt immer zum Glaubensgehorsam. Wohin führt Liebe in Christus an Gott? Immer zum Glaubensgehorsam. Wohin führt die Wahrheit, die Liebe zur Wahrheit? Immer zum Glaubensgehorsam. Johannes 8, 31, 32. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist, was ich Ihnen wünsche, Freiheit. Unabhängig von menschlichen Gesetzen. Ich rede nicht von Stopp an der Ampel, davon rede ich nicht. Jesus hat sehr deutlich gesagt, und Paulus hat das bestätigt, ein Mensch, der sich an Gottes Gebote ausrichtet, hält auch die Gesetze eines Landes, sofern sie sich nicht widersprechen den Gesetzen der Gebote, die Gott gegeben hat. Denn Petrus sagt, man muss Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Noch ein Text, Johannes 18. Wer aus der Wahrheit ist, aus der Veritate, der hört wessen Stimme? Meine Stimme. Nun, schauen wir mal, was die Definition von Sünde ist. Können wir erinnern, der Autor von dem Buch Everything Must Change, was er sagte? Er sagte, Weltfrieden und Sündenvergebung sind das Gleiche. Weltfrieden und Sündenvergebung sind das Gleiche. Die Bibel sagt, jeder, der die Sünde tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Wenn jetzt Weltfrieden auf der Erde ist, was ist dann weg? Wenn das bedeutet, der Weltfriede, Sündenvergebung. Es gibt niemanden mehr, der Sünde hat, Schuld hat. Was ist dann weg? Das Gesetz. Genau, scharf mitgedacht. Denn das Gesetz, die Übertretung des Gesetzes Gottes, definiert die Bibel als Sünde. Wenn also die Menschheit dahin kommt und sagt, wir haben keine Schuld mehr, wir haben jetzt Weltfrieden, bedeutet das, liebe Freunde, dann muss das Gesetz Gottes weg sein. Können wir das nachvollziehen? Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Und ich wage zu behaupten, ein Mensch, der sagt, ich liebe Gott, ich kenne Gott, ich zitiere Gott in diesem Dokument, in jenem Dokument. Eines heißt sonst wie und das andere heißt Caritas in Veritate. Ich kenne Gott, ich rede von Gott, ich nehme ihn in meinen Mund. Und Johannes sagt, wenn wir seine Gebote halten, dann kennen wir ihn, weil wir dann Erfahrungen machen mit Gott. Vorher ist es Philosophie. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist nicht die Wahrheit. In dem ist keine Veritate. Ich glaube, es ist sehr klar, was hier stört im Weltethos. Es sind die Gebote Gottes. Es ist der Christus. Wir brauchen einen neuen Christus, neue Gebote und eine neue Gruppe von Menschen, die einen neuen Kodex lebt, damit alle anderen sich daran orientieren. Macht's klingen bei uns? Es ist die komplette Umgestaltung des Erlösungsplanes Gottes mit den Menschen. Komplett. Wissen Sie, was mich traurig macht? Wissen Sie, was mich traurig macht? Dass das geschieht vor unseren Augen und die Leute heute Abend entweder in der Kneipe sitzen und sagen, das juckt mich nicht. In einigen Jahren wird sie das einholen und sie werden sich wundern, sich wiederzufinden in einer Zeit, die wie das Mittelalter reguliert, wer in dieser Welt ein Dorn ist im Auge der Weltgemeinschaft. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und dann sagt Jesus, es werden, wenn er wiederkommt, viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen Wunder getan? Warum nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Das Gesetz des Herrn hat sein Verfallsdatum überschritten. Nein, das Gesetz des Herrn hat kein Verfallsdatum. 1. Johannes 2, Vers 4, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erneuert die Seele. Das ist die wahre Transformation. Wenn ein Mensch sich für Gott öffnet und sagt, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe, fängt der Mensch an, sich zu transformieren, und zwar im biblischen Sinn. Er fängt an, umgestaltet zu werden. Und wenn das mehrere machen in einer Gruppe, dann fangen an, die Familien sich zu gestalten. Wenn das mehrere Familien machen, dann fangen sich an, eine Gesellschaft umzugestalten. Und zwar in das Bild Gottes, nicht in das Bild des menschlichen Humanismus. Wir sind am Schluss fast angelangt und ich möchte Ihnen noch was zeigen. Als Kontrast, ich habe Ihnen jetzt einige Bibeltexte gezeigt, jetzt möchte ich Ihnen kurz einen Kontrast zeigen. Michael Schmidt-Salomon aus dem Dokument Manifest des evolutionären Humanismus, ein Plädoyer für eine zeitgemäße Leitkultur, Aschaffenburg 2005. Genieße dein Leben, denn dir ist höchstwahrscheinlich nur dieses eine gegeben. Stelle dein Leben in den Dienst einer größeren Sache. Und die größte Sache, die auf diesem Planeten gerade geschieht, ist die neue Weltordnung, das Weltethos. Es gibt nichts Größeres, an dem sich alle beteiligen sollen. Werde Teil der Tradition derer, die die Welt zu einem besseren, lebenswerten Ort machen wollen. Genieße dein Leben. In der Bibel steht es anders. Lasst uns essen und lasst uns trinken, denn morgen sind wir tot. Und das ist das Leben einer ganzen Generation. Und Jesus sagt, wenn er wiederkommt, wird es sein wie zur Zeit Noahs. Sie aßen und sie tranken. Sie heirateten und ließen sich heiraten. Ich möchte Ihnen noch einen Musikclip zeigen. Und jetzt bitte vor allem die Jugendlichen ganz genau zuschauen. Ganz genau hinhören. Denn das ist die Leitkultur der modernen, jungen Generation, die Führer werden in unserer Gesellschaft in den nächsten Jahren. Das ist das Motto. Tu, was du willst.
We do what we want to do when we want to do it.
Und jetzt kommt eine Aussage von dem Vorbild vieler Millionen junger Mädchen.
Whatever you want to do, when you want to do it, you do it, but in the grandest way possible, you know.
My heart is the ruler of all my being. If my heart tells me it's true, that's good enough for me.
Jennifer Lopez, großes Vorbild für Millionen von Teenager-Mädchen. Oder andere, wie sie heißen, Jay-Z oder wie sie alle heißen. Sie haben eine Botschaft an diese Generation. Tu, was du willst. Du bist der Herr deines Lebens. Mach, was du willst. Und das ist die Stimme der Schlange im Garten Eden. Gott sagt, du sollst von diesem Baum nicht essen. Denn wenn du davon stirbst, wenn du davon isst, wirst du sterben. Das ist der Baum. Geh zu diesem Baum. Was sind diese zwei Bäume, liebe Freunde? Nochmal alle Gehirnzellen in Bewegung. Was sind diese zwei Bäume? Du sollst nicht, du sollst. Du sollst nicht, du sollst. Die 10 Gebote. Du sollst nicht. Die Schlange nimmt ein Medium. Der Satan nimmt ein Medium, ein Tier. Und er kommt zu Eva und Adam und sagt, hey, der Baum ist gut. Gott hat uns gesagt, wir dürfen das nicht. Hey, weißt du, euer Gott, der will euch begrenzen. Der will nämlich nur nicht, dass ihr werdet wie er. Aber wenn du von diesem Baum isst, verspreche ich dir, dann wirst du sein wie Gott. Ess. Werde frei von den Regeln Gottes. Und Eva lässt sich bezirpsen. Und sie hört zu und sie schaut die Frucht an. Und sie sagt, und sie dachte, oh, die sind schön. So sein wie Gott? Na, das wollen wir mal probieren. Und sie isst. War diese Frucht schlecht? Ja oder nein? War die Frucht vergammelt? Nein. War die Frucht schlecht? Nein. War die Frucht böse? Nein. War der Baum gut? Ja. Wer hat diesen Baum gemacht? Gott. Am sechsten Tag, nach jedem Tag, sagt Gott nach der Schöpfung. Und siehe, es war sehr gut. Wurde der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen geschaffen von ihm? Ja oder nein? Dieser Baum war sehr gut. Aber Gott hat gesagt, iss nicht davon. Warum? Wenn die Früchte auch gut sind. Weil Gott die Liebe testen wollte, ob sie ihn mehr lieben als sich selbst oder irgendwelche Leute oder Medien, die einen einflüstern, mach, was du willst, tu, was du willst. Und ich verspreche euch, ihr jungen Leute hauptsächlich, aber auch den anderen, ich war 6 Jahre in einer Diskothek aktiv als Discjockey tätig. Wir leben in einer Welt, in der uns die Medien tagtäglich ins Gehirn blasen. Tu, was du willst, tu, was du willst, tu, was du willst, tu, was du willst. Ja, mach ich, tu, was ich will. Dann kommt jemand und sagt, stopp, du sollst keine anderen Göttern haben. Aber du willst nur mein Leben beschränken. Ich bin nicht mehr frei. Wenn mein Herz mir sagt, das ist okay, dann ist es genug für mich. Und ich sage Ihnen, wenn Sie Ihrem Herzen folgen, werden Sie sterben. Denn Ihr Herz, Ihr Verstand, Ihre Vernunft ist täuschbar. Man kann sie täuschen, man kann sie belügen. Und Sie merken es noch nicht mal. Fassen wir zusammen. Wir starteten mit diesem Zitat und ich möchte damit fast schließen. Hans Küng schrieb 1997 in der Zeit, es erfordert diese Globalisierung des Ethos. Und das Ethos bläst uns in unser Gehirn jeden Tag immer mehr, immer mehr. Jetzt wissen die wenigsten, was das Weltethos ist, außer sie kommen hierher zu diesen Vorträgen. Nämlich, Zitat, Grundhaltungen und Maßstäbe, auf die sich alle Regionen, Nationen, Interessensgruppen verpflichten können. Also ein gemeinsames Grundethos. Ein Grundgesetz für die Welt. Ein neues Gesetz. Menschenpflichten. Geh ruhig zu einem anderen Baum. Gott hat das zwar gesagt, aber weißt du, die zweite Tafel ist okay. Aber die erste Tafel, mach was du willst. Tu damit, was du willst. Liebe Freunde, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Ich möchte Ihnen eine Vorankündigung geben für morgen Abend. Unser Thema wird morgen Abend sein, das Geheimnis der Pyramide. Verpassen Sie das nicht. Schauen Sie mal hier die Menschenrechte. Die Menschenrechte sind der Vorläufer für die Menschenpflichten. Damals geschaffen durch die Französische Revolution. Was war das Ziel der Französischen Revolution? Einheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, exakt das Manifest der Freimaurer, exakt das Manifest des Weltethos, exakt das Manifest der katholischen Kirche, exakt das Manifest der Vereinten Nationen, exakt das gleiche Manifest, was wir heute überall sehen. Einheit, Überwindung von abgrenzenden Werten. Die Französische Revolution hat deshalb was gesagt? Gott ist weg, wir brauchen keine Regeln, die uns begrenzen. Die Bibel wurde verbrannt, die Menschen wurden getötet, die sich zu sehr daran halten und man hat sich befreit von einer Kette. Schauen Sie mal, hier, das ist ein Bild, das ist ein Originalbild. Schauen Sie mal hier. Hier ist eine Person, die hat eine Krone auf. Was deutet Krone? Ich meine, die Maler, die denken sich ja was, wenn sie ein Bild malen. Was bedeutet Krone? Herrschaft, politische Herrschaft. Das heißt, die politische gesetzgebende Gewalt hat eine Kette zerrissen. Was stellt die Kette dar hier im Zeitalter der Französischen Revolution? Das Gesetz Gottes. Warum? Weil das Gesetz sagt, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott. Und andere Gesetze. Und jetzt schaut diese Person, die gesetzgebende Gewalt, schaut hin zu einem Dreieck mit einem Auge drin, das strahlt. Das ist das Thema morgen. Und dann gibt es hier einen Engel. Sehen wir den? Der zeigt mit seinem Finger worauf? Auf die Menschenrechte, der Prototyp sind für die Menschenpflichten. Und wohin zeigt er mit seinem Stab? Das heißt, die Menschenrechte, die Menschenpflichten führen letztendlich wohin? Zu diesem Gott. Denn das wird in der Allgemeinheit verstanden, das Dreieck mit dem Auge drin, dass das hier Gott ist. Ja, stimmt. Die Frage ist nur, welcher Gott? Verpassen Sie morgen nicht. Wir erleben vor unseren Augen den Angriff auf Jesus Christus durch einen Antichristus, Papst Pius IX. Ich allein, trotz meiner Unwürdigkeit, bin der Nachfolger der Apostel, der Vikar Jesu Christi. Ich allein habe die Mission zu leiten und lenke das Boot des Petrus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Die mit mir sind, sind mit der Kirche. Die nicht mit mir sind, sind nicht auf dem Weg in der Wahrheit, Veritas, und haben kein ewiges Leben. Frage an Sie, wurde dieses Zitat jemals revidiert von der Kirche oder von irgendeinem Papst modifiziert oder aufgehoben? Nein, jeder Papst sieht sich genau als der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das können Sie alles prüfen, was ich sage. Schauen Sie, das steht in dem Titel Vicarius Filii Dei, der Vertreter des Sohnes Gottes. Oder besser übersetzt, der Stellvertreter anstelle von Jesus auf der Erde. Er vertritt Jesus auf dieser Erde. Frage, wer vertritt eigentlich Jesus auf der Erde nach der biblischen Definition? Jesus sagt in Johannes 16, es ist gut, dass ich gehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird nicht der Heilige Geist zu euch kommen. Und der wird euch in alle Wahrheit, in alle Veritas führen. Vicarius Filii Dei in Offenbarung, Kapitel 13, steht von diesem Terminologie, dort kommt diese Terminologie vor, in Offenbarung 13. Von dem Buch, das kein Mensch versteht. Alle sagen, kann man nicht verstehen. In Offenbarung 1, Vers 3. Glückselig sind die, die da lesen. Und die da hören und behalten die Worte, die darin geschrieben stehen, denn die Zeit ist nahe. Lesen Sie in der Offenbarung? Wenn nicht, sollten Sie tun. Und wenn Sie nicht das allein hinbekommen, gibt es liebe Menschen, die mit Ihnen das gerne tun. Die nicht behaupten, dass sie der Weg, die Wahrheit und das Leben sind. Schauen Sie mal. Corpus Luris Juris Canonici. Ein Dokument der katholischen Kirche, weil hier behauptet wird. In Offenbarung 13 heißt, ja, lesen wir erstmal. Auf Seite 96, Paragraf 342, steht hier, ich bin nicht der beste Lateiner, aber man liest hier, Petrus in teris vicarius filii Dei, esse uitetur constitutus ita et pontifices. Qui ipsius principis apostolorum und so weiter. Der Begriff ist ein echter, verwendeter Begriff. Der Pontifikat sieht sich als Vicarius Filii Dei. Oder hier, in Prompta Bibliotheca, ein Kirchendokument, schon älter, aber bis heute gültig. Kann man sich runterladen im Internet, direkt aus dem Vatikan. Hier Artikel 2, Zeile 20. Hier steht hier oben, um wen es sich dreht, auf wen sich das bezieht, Papä, und unten steht wieder derselbe Satz. Petrus, also Deatus, Petrus interis vicarius filii Dei. Ergo, das Pontifikat sieht sich als der Vertreter Jesu auf Erde, der anstelle von Christus. Antichristus. Was heißt Anti? Es bedeutet gegen oder anstelle von. Gegen Christus, gegen den biblischen Christus, nicht den humanistischen, oder anstelle von Christus. Offenbarung 13, Vers 18. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Und hier steht ihm nicht überlege, sondern der berechne die Zahl dieser Macht, die ich jetzt aus dem Kontext zitiere. Es würde zu weit gehen. Wenn Sie da mehr wissen wollen, ich habe eine ganze Serie über diese Thematik. Hier steht berechne, psephizo, berechne die Zahl. Nun, wir haben alle Mathematik studiert in der Schule. Berechnen, eine Zahl berechnen, die Zahl seines Namens, die Zahl des Namens der Identifikation für diesen Christus, Vicarius Filii Dei. Lateinische Buchstaben, wenn wir den Zahlenwert dieser Buchstaben aneinanderfügen und addieren und berechnen, erhalten wir aus der lateinischen Umrechnung der Wortbedeutung, der Buchstabenbedeutung folgenden Zahlenwert. 53 plus 501 plus 112 macht 666. Und in Offenbarung wird gesagt, die Zahl seines Namens berechne, und die Zahl lautet 666. Sind Sie immer noch der Meinung, wie am Anfang von heute Abend, dass Sie für die ganze Wahrheit sind? Oder war das nur ein Spruch? Wollen Sie immer noch 100% Vollkorn? Man muss mehr kauen. Man muss länger verdauen. Aber es nährt und es hält den Körper gesund. Hören Sie mal aus dem interessanten Buch, das draußen ausliegt, Vom Schatten zum Licht, Seite 328. Rom nimmt im Stillen, sagte sie, die Autorin, etwa um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Ein wichtiges Jahr, Zeitepoche. Rom nimmt im Stillen an Macht zu. Seine Lehren üben ihren Einfluss aus auf gesetzgebende Versammlungen, auf Kirchen und auf die Herzen der Menschen. Alles, was es sich wünscht, ist Überlegenheit, und diese wird ihm bereits zugestanden. Das wurde 1911 gesagt. Jetzt im Jahr 2012, und sie ist Amerikanerin gewesen, im Jahr 2012 spricht das Pontifikat vor den Vereinten Nationen und die Leute nehmen den Fotoapparat und klatschen frenetisch. Er kommt in den Deutschen Bundestag. Und wer diese Ansprache gehört hat im Deutschen Bundestag, der wird sich nur noch wundern. Er hat einen moralischen Appell und eine Rüge erteilt an alle Politiker, dass er sagte, mit meinen Worten jetzt, bitte prüfen. Wehe ihr Politiker, wenn ihr Politik betreibt ohne einen ethischen Maßstab. Welchen ethischen Maßstab meint er? Das natürliche Sittengesetz, Humanismus, Veritas, aber nicht die biblische Veritas. Und das ist der Grund, warum die Bibel aufruft, sich von diesem System zu trennen. Aus diesem System herauszugehen, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Heute Abend möchte ich diesen Ruf an Sie weiterleiten. Der Geist Gottes, nicht der Zeitgeist, der Geist Gottes ruft mit der Braut: Komm. Wer es hört, der spreche: Komm. Wer da will. Das ist der Unterschied zum Weltethos. Alle müssen, alle müssen. Wenn du nicht, gesetzgebende Gewalt, kleine religiöse Gruppen, die die Globalisierung behindern, neue Gesetze, verbindlich, jeder muss. Und wenn nicht, das ist der Unterschied zur Bibel. Und wer da will, der komme. Und wenn Sie nicht wollen, ist es okay, weil es ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie aber sagen, ich möchte über meinen Tellerrand rausschauen, ich möchte anfangen, in der Bibel zu lesen, ich möchte anfangen, mal die Gebote Gottes zur Hand zu nehmen. Warum sollen die weg? Ich möchte mehr verstehen, ich habe Fragen. Wenn Sie diesen Ruf hören und Gott Sie angesprochen hat heute Abend, dann lade ich Sie ein. Aber nur dann, dass Sie heute Abend gemeinsam mit mir aufstehen. Und Gott darum bitten. Sie brauchen das nicht tun. Aber wenn Sie das wollen, dass sie mit mir aufstehen und Gott darum bitten, lieber Gott, öffne mir die Augen. Lass mich sehen, was hier in dieser Welt passiert. Hilf mir, dass ich einen Maßstab finde, der Wahrheit ist. Und hilf mir, dass ich diesen Maßstab aus Liebe praktiziere. Caritas in Veritate. Wer das möchte, den lade ich ein, mit mir zu stehen. Dort, wo er ist, an seinem Platz. Vater, heute Abend siehst du uns, wie wir hier vor dir sind. Ich bin so froh, dass uns alle etwas verbindet. Davon gehe ich aus, dass wir alle die Wahrheit lieben. Kein Mensch, der aus deiner Schöpferhand hervorgegangen ist und der Wahrheit liebt, stellt sich freiwillig gegen die Wahrheit. Herr, es gibt heute viele neue Wörter, Bedeutungen, die uns um die Ohren fliegen. Und wir haben gar nicht die Zeit in unserer stressigen Welt oft, Dokumente zu lesen, sich hinzusetzen und mal die Bibel aufzuschlagen, statt den Fernsehknopf zu drücken. Mal mit Menschen sprechen, die nicht immer meiner Meinung sind. Den Horizont erweitern, ohne die Angst zu haben, dass ich irgendwo etwas verkauft bekomme. Lieber Gott, wir kennen dich nicht wirklich. Aber wir können überall, wenn wir die Augen aufmachen in der Natur, sehen, dass du da bist. Du bist der Lebendige. Und es gibt einen Grund, warum du dich in Christus sichtbar gemacht hast, weil wir so weit weg waren, dass wir ein Verständnis brauchten, wie du vom Charakter her bist. Ich bitte dich für alle, die wir jetzt hier sind, für die, die stehen und die für nicht aufgestanden sind. Hilf uns bitte, dass wir die Wahrheit erkennen, nicht so, wie wir sie uns zusammenschmieden und zusammenbasteln, sondern dass wir Wahrheit außerhalb von uns suchen. Denn wir sind nicht Wahrheit. Und uns kann man täuschen. Unser Verstand ist so einfach manipulierbar. Wir sehen das durch Medien. Wir glauben den größten Schrott heute. Wir kaufen Dinge, essen Dinge, ziehen Dinge an, die unser Leben zerstören. Wir hören Musik, die uns zerstört. Wir glauben immer noch, dass wir die Wahrheit gut verstehen. Ich bitte dich, offenbare dich in unserem Leben. Und wenn wir heute Abend nach Hause gehen, egal wer wir sind, du hast versprochen, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, dann bitte ich dich, lass uns in diesem Frieden gehen und hilf uns, dass wir in diesem Frieden morgen wieder hierher kommen, wenn wir studieren, was das Geheimnis der Pyramide ist. Ich bitte dich, hilf uns, dass wir den Mut haben, das zu tun, was richtig ist und nicht, was richtig in unseren Augen erscheint. Wir danken dir, dass du uns hilfst, dass das Realität werden kann. Ich bitte dich jetzt, segne uns, Herr, und geleite uns nach Hause. Und ich danke es dir in deinem Namen.